Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck nach dem Derby-Sieg, ich glaube, wir strahlen alle noch von gestern ordentlich hier um die Wette. Es geht uns allen gut. Männer, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen gar nicht lange uns bei der Vorrede aufhalten. Es gibt so viel zu besprechen nach dem gestrigen Derby, nach diesem wunderschönen 2:1 aus der 87. Minute. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Geht's euch gut?
Ja, also war genau. Also ich meine, man hat ja vorher gezittert. Für uns alte Menschen mit Herz-Kasper-Qualität ist das ja nicht immer was. Aber wenn es dann so ausgeht, dann startet man natürlich ganz anders in den Tag. Und ich glaube auch, ganz Cottbus hat heute ein super Bruttosozialprodukt gehabt.
Ja, super Start in die Woche, ist doch klar. Gerade wenn du noch Sonntag gespielt hast, das ist ja alles noch frisch in den Hirnrinde irgendwo drinne. Wenn du früh auf Arbeit gehst, Montag, klar, das Spiel ist noch so präsent, gerade weil es ein Derby war, gerade weil es kurz vor Schluss noch den Lucky Punch für uns gab. Also breites Grinsen heute auf Arbeit.
Ich muss gestern ehrlich gestehen, ich war so nervös. Ich bin früh aufgewacht und dachte schon, Gottes Willen, wenn das heute in die Hosen geht. Weil die Ergebnisse vom Samstag, man hat ja gesehen, ne, also es lassen einige jetzt abreißen, wird ja sicherlich noch Thema sein. Heute die Lage der Liga. Aber andere ziehen halt mächtig durch und sitzen uns im Nacken. Und dann dachte ich so, oh, dieses Aue-Spiel, das ist mit Sicherheit ein total ekelhaftes, kompliziertes Ding. Und da war ich sehr nervös vorm Spiel und nach 5 Minuten war ich noch nervöser, weil es ja dann 1-0 für Aue gestanden hat. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht sein, jetzt geben wir das hier aus der Hand. Und dann war natürlich die Nervosität rucki-zucki weg, weil wir hatten ja dann sehr, sehr schnell eine Antwort gefunden darauf. Ein wirklich wunderschönes Tor, wie ich fand, von King Manu. Ja, und danach, muss ich ehrlich gestehen, war ich überhaupt nicht mehr nervös. Weil nach diesem 1:1 habe ich eine Mannschaft gesehen, die gestern für mich eine tatsächliche Reifeprüfung bestanden hat. Also wer in einem so komplizierten Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit, so dominant auftritt, wie wir das gestern geschafft haben, in Aue gegen eine Mannschaft, der das Wasser wirklich bis zum Hals, also Oberkante, Unterlippe, gestanden hat, auch nach den Samstagsergebnissen. Die wussten ja ganz genau, was ihnen blüht, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, wie groß der Abstand plötzlich wird zum rettenden Ufer. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mir von unserem Team gestern sehr, sehr gut gefallen. Also das war absolut reif, spielerisch, das war wirklich, muss ja wirklich sagen, also das war schon fast eine Liga, zumindest in der ersten Halbzeit, spielerisch zwischen uns und Aue. Wie weit wir da inzwischen sind, Wahnsinn.
Zum einen, erstmal zum Anfang, muss ich sagen, das 0:1 hat mich überhaupt nicht geschockt, weil mir sofort klar war, also das haben wir so oft die Saison gehabt und wir haben
das stimmt.
Die wenigsten Spiele davon verloren. Und dann sagst du immer noch, okay, du hast 85 Minuten Zeit, dann richtig, na klar, schlagen wir sofort zurück. Zeitnah, also waren keine 5 Minuten, ne, bis wir den Ausgleich gemacht haben. Und dann ist genau richtig. Und dann spielen wir unseren Stiefel und Aue macht das, was sie können. Ja, irgendwie war, wenn sie vorne waren, war immer gefährlich gewesen. Standards, das ist aber ganz normal. Und bei einer Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, ja, die gehen mit ihrer Wucht rein. Aber wie wir das gelöst haben, das fand ich auch totaler Wahnsinn. Also das war wirklich in der ersten Halbzeit anzusehen, wie wir dort performen, wie wir den Ball laufen lassen. Und ich meine, der Platz war jetzt nicht gerade irgendwie fußballoptimal. Und das war echt top gewesen. Und am Ende gewinnen wir das, finde ich, auch wenn die Aue-Leute, Fans und Mannschaft das anders sehen, finde ich, wir gewinnen das hochverdient. Also alle Statistiken sprechen für uns und klar hat Aue seine Möglichkeiten gehabt, aber ich fand grundsätzlich diese unterschiedlichen Herangehensweisen an das Spiel, da sind wir einfach, da hat man dann eben doch gesehen, wer irgendwie oben steht und wer unten.
Ich war auch nicht geschockt von dieser zeitigen Führung von Aue, dass man ertappt sich jetzt schon als Energiefan, dass man da gar nicht nervös wird, wenn wir mal im Rückstand liegen. Es ist wirklich komisch. Wir haben andere Jahre hinter uns, aber diese Saison irgendwo, ja, Gegentor, okay, mein Gott, ja. Wir spielen unseren Stiefel. Ich hatte ein bisschen, ganz kleines bisschen Bammel, dass die Mannschaft, also Aue jetzt dann ihre Zuschauer natürlich jetzt richtig hinter sich hat nach dieser schnellen Führung. Aber dann diese, ach, ein, zwei, drei Minuten danach, wie wir gespielt haben, diese Ruhe, die wir hatten, wir haben uns überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir haben uns auch nicht provozieren lassen. Es war, also Aue war die erste Zeit sehr, sehr giftig. Jetzt nicht brutale Fouls, aber doch sehr, sehr aktiv an den Spielern dran. Wir hatten noch zwei, drei Ecken noch vor dem Tor, wo dann auch mal was geflogen kommt. Und ob das Borge, Pelivan oder Tolly ist, die haben sich da gar nicht provozieren lassen, sind gar nicht drauf eingegangen. Das fand ich bewundernswert und auch genau die richtige Linie. Und dann machst du den Ausgleichstreffer relativ schnell, Gott sei Dank. Und damit war gefühlt, hast du es im Stadion gemerkt, auch bei Wismut, so ein bisschen auch der Zahn schon wieder gezogen. Die haben so ein bisschen da Hoffnung gehabt und mit diesem Ausgleich waren die gefühlt gleich wieder wie so ein Nackenschlag und haben sich auch davon nicht erholt. Und die erste Halbzeit, müssen wir nicht drum herum reden. Wir haben, das war eine Klasse besser, Ronny. Ich sehe das genau wie du. Das war ein Klassenunterschied. Hätte ich nie so gedacht. Also vor Jahren undenkbar. Gestern haben wir es gesehen. Und Aue hat sich dann echt wirklich in die Halbzeit schleppen können und da noch ein bisschen was richten. Aber die erste Halbzeit war schon Granate von uns. Also diese Ruhe, die wir da ausstrahlen, das ist Irrsinn momentan.
Was seid ihr denn für Eisvögel? Wieso seid ihr denn da gar nicht? Also ich war völlig, ich war völlig hibbelig vorm Spiel. Also ich muss ja sagen, ich hatte ja eigentlich dieser Nervosität ein wenig abgeschworen, nachdem ich ja selber beruflich so lange im Fußball war. Da habe ich gesagt, nee, das willst du nicht mehr haben. Du willst nicht mehr jedes Wochenende diesen Herzschlag haben und dieses Stresslevel und diese Hormone, das ganze Cortisol, das muss doch mal irgendwann. Aber in dieser Saison ist das wieder so. Also ich bin wieder total nervös vor den Spielen und auch währenddessen, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das erhoffe. Und deswegen, also wie gesagt, also die Anfangsphase, oh nee, dachte ich, nein, ich weiß das ja genauso wie ihr, dass uns eigentlich so ein 0-1, gerade so ein frühes 0-1 in der Saison noch gar nicht umgehauen hat und dass die Spiele, haben wir überhaupt schon mal verloren, nachdem wir so früh 0-1 zurückgelegen haben? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, die Tore sind alle später gefallen.
Ich kenne nur die Statistik, dass wir jetzt mit dem Aue-Spiel 5-mal in Rückstand geraten sind, aber 5-mal diese Spiele gewonnen haben.
Ja, deswegen, also normalerweise müsste ich ruhig sein, aber irgendwie, ich war es ja dann auch. Also wirklich nach der 12. Minute dachte ich, jetzt und so und völlig so, wie es Ulf gesagt hat, so habe ich es auch gesehen, der Stecker war gezogen bei Aue. Die wussten sofort, was ihnen blüht, nachdem wir so schnell ausgleichen konnten. Und danach war es sowieso aus meiner Sicht ein Spiel, was ein bisschen dann tatsächlich darunter gelitten hat, dass wir dann diese Spielunterbrechung hatten ab der 51. Minute. Das war mir aber fast klar. Da dachte ich so, geht immer auf Kosten der Mannschaft, die gerade am Drücker ist, ne? Also die so das spielerische Momentum in der Hand hat, die so ein bisschen mehr Dominanz hat. Das ist meistens so, dass du aus dem Takt gebracht wirst. Ich erinnere nur mal an das Spiel 1997 gegen Hannover 96. Da war es ähnlich. Da war auch Hannover wirklich ganz schön dicht dran. Und plötzlich passierte was, Licht ging aus, Pause war und danach, wir hatten ja sogar noch eine rote Karte in dem Spiel, das darf man nicht vergessen, gelb-rote Karte. Ja, mit diesem, ja.
Aber ich glaube, das war sogar erst nach der Flutlichtpause. Es war, glaube ich, die erste Aktion war dann, dass Melle gelb-rot kriegt.
Ja, wisse.
Ich muss wirklich sagen, ich war die ganze Woche fest davon überzeugt, dass wir in Aue gewinnen, weil Pele Wollitz einer ist, der, glaube ich, in Aue oder gegen Aue, zumindest als Energietrainer, noch nie verloren hat. Mhm. Ja. Und deswegen hatte ich den einzigen Bammel, an dem Tag der Pressekonferenz, als es hieß, der Pele ist krank. Und da habe ich gedacht, verdammt, also wenn wir jetzt ohne Pele nach Aue fahren, dann weiß ich nicht, ob das so klappt. Genau, aber ich habe tatsächlich heute nochmal geguckt. Es gab, glaube ich, einmal also er hat alle Spiele gewonnen, außer in der zweiten Liga gab es einmal ein 0-0 in Aue, war ein Montagsspiel. Ansonsten gab es ja, sag ich mal, wie diesen 6-0 Heimsieg damals in der zweiten Liga. Wir haben im letzten Jahr 3-1 auch völlig verdient und völlig überzeugend in Aue gewonnen. Und da habe ich so gedacht, es gibt wahrscheinlich einfach so Konstellationen, auch so Trainer und gegnerische Mannschaften. Da passt das einfach. Und darauf fußte meine ganze Hoffnung und mein ganzer Glaube, dass sich das nicht ändern wird.
Ich habe eine Statistik gefunden. Ich weiß nicht, ob die aktuell top so stimmt bei Transfermarkt. Dort stehen, dass Pele Wollitz 12 Spiele insgesamt gegen Wismut hatte, davon 10 gewonnen Ein ja. Unentschieden, eine Niederlage.
Ja, das ist richtig, die habe ich auch gesehen, aber die Niederlage war mit Osnabrück.
Ja, das die waren zählt nicht mit ja Energie. Ja.
Die, bei denen dort das, aber Aue zugeordnet, ja.
Ja, und wenn Osnabrück in Aue verliert, ist ja nächste Woche, ne?
Ja.
Ja. Genau.
Und Geschichte dann, wiederholt sich, das wäre gar nicht so schlecht.
Genau. Außerdem drücken wir doch, glaube ich, alle auch dem FC Erzgebirge Aue die Daumen, dass sie den Klassenerhalt schaffen.
Absolut.
Absolut, ne?
Ja. Ja. Das fand ich auch wirklich schön nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gerade sagen wolltest, Ulf, die Pressekonferenz von Pele, das war sehr respektvoll und er hat sich da auch wirklich, und ich nehme ihm das auch 100% ab, dass er es genauso meint, wie er das sagt. Ich meine, es war ja vor dem Spiel, war ja viel davon die Rede, dass die Fanlager verfeindet werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann muss das eine neumodische Erfindung sein. Ja. Ich kenne das nicht, dass Energiefans und Aue-Fans sich irgendwie besonders hassen würden oder irgendwas. Das wäre mir neu. Also zumindest aus meiner Zeit auf den Ringen stammt das nicht. Da gab es ganz andere Vereine. Damals, Aue war eine BSG, wir waren eine BSG. Unter den Betriebssportgemeinschaften hat man sich eigentlich selten gehasst, wenn man dasselbe Schicksal geteilt hat. Ja, und insofern, das, was da gestern passiert ist, das fand ich eher ein bisschen albern. Gut, es ist zum Toi, 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 wir hätten es anders gesehen, wenn da mehr passiert wäre. Aber durch den Innenraum zu marschieren, ich habe noch nie gehört, dass das gut gegangen ist, dass man dann sein Ziel erreicht hätte auf der anderen Seite. Also zumindest nicht, wenn man in dieser Zahl losmarschiert. Aber gut, es ist passiert. Und ich, um darauf zurückzukommen, also das fand ich gestern sehr, sehr gut, dass er das so gesagt hat. Und ich glaube, es meint er auch so. Und ich denke, jeder Energiefan sieht das auch so, dass wir natürlich alle hoffen, dass Aue unbedingt die Liga hält, weil das ist so ein ehrlicher Club aus meiner Sicht, so bodenständig, so hart arbeitend, genauso wie wir, und deswegen müssen die einfach drin bleiben.
Genau, das ist einfach, ich glaube, jeder ostdeutsche Fußballfan, solange er nicht irgendwie, sag ich mal, persönliche Verfeindungen hat, jetzt mit irgendwie, wie gesagt, diese Clubgeschichten, ich kenne das, wie gesagt, auch nicht mit irgendwie das Energie und Aue, aber es gibt ja mittlerweile Konstellationen, also A sind es jüngere Generationen, dann gibt es sozusagen wie diese Fanfreundschaft mit einem Chemnitzer FC, so auf in gewissen Tagen, die ist ja jetzt auch nicht irgendwie vereinsübergreifend, ja, komplett, sondern das betrifft ja manchmal so gewisse Fanclubs, gewisse Kreise. Und ich glaube, da rührt das irgendwie her, dass das jetzt sozusagen man sich mit Chemnitz eher irgendwie verbrüdert und dann ist halt Chemnitz verfeindet mit Aue und so weiter. Ich kenne es, wie gesagt, auch so Nachwendezeiten. Jetzt haben wir ja auch einen großen Hass mit dem BFC Dynamo. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich überhaupt nicht kenne. Ja, also was
überhaupt
ich
nicht.
Überhaupt ja. nicht, aus Ostzeiten nicht und nach der Wende schon gar nicht. Da war, wenn du in Berlin gespielt hast, bei der Hertha oder bei Union oder sowas, hast du immer die Bifzen, wie man so liebevoll sagt, waren immer bei uns irgendwie mit im Block, ja, und man hat sich mit denen gut verstanden. Waren ja schon immer harte Typen, aber nette. Ja, und das ist auch sowas, wo ich sage, das ist einfach jetzt eine andere Generation. Und offenbar ist diese Generation auch auf der Suche eher nach der Feindes- als nach der Freundessuche. Keine Ahnung. Ist nicht mein Fanleben, aber will ich auch gar nicht jetzt irgendwie, sag ich mal, so weit debattieren, als dass man jetzt irgendwie das irgendjemand verbieten sollte oder sowas. Aber wie gesagt, Aue absolut die Daumen gedrückt für den Ligaverbleib.
Ja, geh ich mit, sind wir uns, glaube ich, alle einig, 4-3. Das haben wir uns nicht abgesprochen, das ist wirklich so. Deswegen fand ich auch in der Halbzeit das Interview mit Sebastian Lemke ganz hervorragend, wie er wirklich über das Spiel kurz und dann meint er auch, sagt er, ihm tut das in der Seele weh, was mit dem Ostfußball passiert hier gerade. Er sagte am liebsten, er würde heute beiden Mannschaften einen Sieg gönnen, weil es beide brauchen. Und er hat offen, ehrlich und Ronny, wie du es auch sagst, das nehme ich ihm zu 1000% ab. Wirklich, sagt er, drückt Aue die Daumen, dass sie wirklich drinnen bleiben, alleine für den Ostfußball, dass die Region nicht noch mehr wegbricht. Das heißt ja, der HFC ist weggebrochen, der ist in der Regionalliga, der FSV Zwickau ist in der Regionalliga, Carl Zeiss Jena haben früher Europapokal gespielt, Lok Leipzig Europapokal, das können wir alles so weitergehen. Und wenn dann noch so eine Mannschaft wegbricht, wir wissen es alle, wir kennen es aus eigener Erfahrung, du brauchst Jahre, da rauszukommen. Siehe aktuell den HFC. Das haben die sich auch nicht erträumen lassen, dass die in Runde 3 jetzt schon, glaube ich, sind in der Regionalliga. Und wenn Aue auch noch wegbrechen würde, plus mit ihrem frisch umgebauten Stadion, das wäre schon echt bitter. Also wie gesagt, ich in meinem Aufwachsen mit Energie, ich kenne kenne keine Feindschaft mit Wismut Aue damals. Also ich sage immer noch Wismut, weil so bin ich groß geworden oder wir. Sagt dann die Erzgebirge, ich kenne da keine Feindschaften. Habe ich nie gehabt, das ist völlig an mir vorbei. Aber wie TG schon sagte, das ist, glaube ich, der Generationswechsel, da sind andere Feindbilder, aber darauf will ich jetzt überhaupt gar nicht eingehen, weil mir geht es um Fußball, mir geht es um Energie Cottbus, um den Tabellenführer und das andere. Wir können es sowieso nicht drehen, ändern. Es ist schade. Also ich drücke auf alle Fälle Aue, dass sie drinnen bleiben. Da können ganz andere Mannschaften runtergehen.
Ja. Umso beeindruckender, muss ich sagen, fand ich es in dem Existenzkampf. Das war ja gestern auch zu erwarten, dass Aue sich wirklich mit allem wehrt, so wie wir es gespielt haben. Ich fand von Anfang an, wir haben trotz dieser ganzen Begleitumstände, dass wir wussten, wir treffen auf einen Gegner, der wird wirklich alles versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, dass wir trotzdem den Matchplan hatten, das spielerisch zu lösen, von Anfang an. Also wir haben uns überhaupt nicht irgendwie anders verhalten als in der ganzen Saison. Wir sind in dieses Spiel gegangen und das ist wahrscheinlich auch das, was Pele in dem Fall so erfolgreich macht mit Energie, dass er in dem Spiel nicht versucht, wir passen uns da mal an und versuchen da mal mitzuknüppeln, sondern wir spielen so schnell, dass der Ball eigentlich immer gar nicht mehr da ist, wenn der Gegner kommt. Und das ist uns so gut gelungen, dass wir das Spiel so extrem schnell gemacht haben, dass es für die Auer zu schnell war. Und das zumindest in der ersten Halbzeit. Ne? Also wir werden über zwei Gesichter sprechen, werden vielleicht doch die ersten, die dann kommentieren, ja, zweite Halbzeit war ausgeglichen. Ja, zweite Halbzeit war dann zumindest ab wieder Anpfiff, war es dann ein Spiel, das ist dann nicht mehr ganz so gelaufen. Aber ich muss auch dazu sagen, jeder, der schon mal Sport gemacht hat, der weiß, dass das, was da passiert ist, Gift ist. Du gehst aus den 45 Minuten, gehst du da raus, ist bei mir das Licht ausgefallen, aber ich lasse das jetzt mal aus. Ich hoffe,
macht die ganze Sache viel dramatischer.
Ja, macht es ein bisschen dramatischer. Du gehst da raus aus der Pause, ne, aus der ersten Halbzeit, gehst du in die Pause und bist ja dann schon mal in diesem Modus, an den du gewöhnt bist. 45 Minuten Vollgas, Pause, 45 Minuten Vollgas. Du kommst dann da raus, rückst 5 Minuten an und dann gehst du wieder raus und dann ist es plötzlich so, und da bin ich mir 100% sicher, da haben die ersten Spieler gemerkt, du wirst fest, weil du ja schon wieder diese Pause hast und dann fällt es dir nicht mehr so leicht, diese schnellen Sprints zu machen. Dann hinten raus fand ich, dann war es wieder da, aber erstmal für den Moment war es nicht ganz so leicht für uns, weil wir sind ja auch in der ersten Halbzeit extrem viel gelaufen. Also wir sind ja, das zeigen sie ja leider in den Statistiken nicht an, aber ich bin mir 100%ig sicher, wir sind deutlich mehr gelaufen als Aue in dieser ersten Halbzeit, weil wir uns viel häufiger bewegt haben, viel schneller bewegt haben. Alleine dieses Pressing, ja, also wir sind ja wirklich wie die Gaskranken auf jeden Ball nach vorne gegangen, um Aue das so schwer zu machen, Anspielstationen zu finden. Und das nimmt natürlich auch Kraft von der Uhr. Und das war in der zweiten Halbzeit dann natürlich ein bisschen zu merken. Aber ich glaube, es wäre weniger zu merken gewesen, wenn diese blöde Pause nicht dazwischen gewesen wäre. Weiß nicht, wie ihr es seht.
Also erstmal kann ich mich daran erinnern, dass du in der Vorwoche genau davor gewarnt hast. Also das war ja so unsere Angst, dass uns so Aue in ihr Spiel reinzieht. Ja, da kann ich mich dran erinnern und da haben wir alle gehofft, dass das nicht so der Fall ist und das war auch irgendwie aber relativ schnell zu sehen, dass wir das lösen. Und dann habe ich es genauso gesehen, dass wir einfach den Ball haben so schnell laufen lassen, dass Aue jetzt gar keine Möglichkeiten hatte, irgendwie so in die Zweikämpfe zu kommen oder irgendwie so scharfe Situationen zu kreieren. Ja, die waren einfach damit beschäftigt, irgendwie Räume zuzulaufen, weil wir auch, sag ich mal, ja teilweise auch vertikal nach hinten gespielt haben, wieder neu aufgebaut und das waren immer Anspielstationen, das war total perfekt, also wie wir in der ersten Halbzeit immer sozusagen dem ballführenden Anspielstationen gegeben haben mit Bewegung und was das nach der Halbzeit betrifft, also mit dem sozusagen nochmal fest werden, ist das eine. Das andere ist, der Rasen war extrem tief und wenn man da mal mit so durch diesen Quark läuft, sage ich mal, das ist natürlich extrem anstrengend, ja. Da haben wir aber auch den Vorteil, dass wir in dieser Saison, glaube ich, wie immer unter Pele irgendwie richtig gut austrainiert sind, dass wir eben die Mannschaft sind, die eben in der 85. bis 95. Den Punch setzen kann, weil wir eben noch Körner haben und eben wer Körner hat, hat auch Konzentration.
Genau, ja, wir haben es spielen Halbzeit 1, also wie letzte Woche schon gegen Duisburg, wir haben ja immer unsere Top-Halbzeiten, wo wir schwärmen, war auch diesmal wieder so. Es hat ja wirklich Spaß gemacht. Du hast ja gemerkt, der Ball lief ja nur durch unsere Reihen. Wir haben es auch, was ich gut fand, immer schön breit gezogen. Rechts, Straudi, links, Borgmann, immer auseinander. Dadurch sind die Wege ja noch schmerzhafter für Aue. Das ist ja nicht, dass wir da uns im Mittelfeld versucht haben, durchzusetzen, in die Box irgendwo rein. Die haben es ja so auseinandergezogen oder nach hinten das Spiel. Aue ist nur gerannt. Die sind ja gefühlt überhaupt gar nicht an den Ball gekommen. Und durch sowas ziehst du natürlich einem Gegner, der schon angenockt ist, den Zahn. Der hat irgendwann keinen Bock mehr in diesem Sumpf da. Wieder anzurennen. Dann konzentrieren sie sich vielleicht noch auf Tolli irgendwo, weil sie sagen, vielleicht können wir den Spielmacher rausnehmen bei Energie. Der ist rechts, links, hinten, Mitte, vorne. Es weiß ja gar keiner, wer da zugeordnet ist für ihn. Also du hast wirklich so dermaßen den Zahn gezogen und man hat es auch, wie gesagt, im Stadion gemerkt. Normal, die sind im Abstiegskampf, da ist ja Fighten angesagt, Unterstützung, aber du hast irgendwie auch gemerkt, selbst die Zuschauer draußen, in Halbzeit 1 schon, haben gar nicht mehr dran geglaubt irgendwo. Das fand ich sehr seltsam. Kenne ich von Aue auch nicht. Kumpelverein, aber das irgendwo, die haben das, glaube ich, auch selber beobachtet, dass die gar keinen Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Ist ein Heimspiel, aber das war schon genial von uns. Aber wo ich dann auch wieder den Finger in die Wunde legen muss, leider, Tore 1, ja. Und da.
Auf Chancen, ja. Also ja, auch wenig. Chancen.
Wir haben zwei, ja. Glaube ich. Engelhardt hatte noch eins und was war noch?
Borge nach dem Konter.
Borgmann.
Ja, Borge, dieser geile Konter, ja. Der war super gespielt. Ja. Aber ja. Sonst, ja. Da hängst du auf diesem Tor wieder und sagst, Alter, wir müssen doch schon längst 2-3 buden. Das
bei
ist
dem,
das bei kleine Konter, Mann von
Halbzeit 1. Bei dem Konter hätte ich mir übrigens gewünscht, dass Moritz Hannemann sich nicht so abdrängen lässt, weil es, glaube ich, gar keinen Grund gab, dort sozusagen nach außen zu laufen, wo ich so dachte, Mensch, versuche doch direkt aufs Tor zuzulaufen. Ja, das war ein bisschen schade. Aber wie gesagt, der hat es ja dann gut gelöst mit dem Rückpass. Aber es ist ja der Klassiker, ist ja sozusagen so Ball zurücklegen und dann kommt einer aus vollem Lauf. Die gehen ja immer dorthin. Ja, wir haben beim Pinnwandkick die dann meistens irgendwo im Gebüsch bei der Spree gesucht, die Bälle. Oder die Autos abgeschossen auf dem Parkplatz. Aber so ähnlich, da denken wir auch so, okay, siehst du, guck mal, Axel Borgmann als Fußballprofi, dem passiert das auch mal, ja.
Aber der, ich will noch mal kurz was. Links, das war doch Michel Brink.
Was, Michel Brink?
Ja. Der hat sich den alten Ball zu weit vorgelegt, dadurch ist er nach draußen gekommen, ja.
Das sind doch die beiden, die ich immer verwechsel und wo mir dann die Damenwelt sagt, das ist doch ganz klar, der eine hat die Stutzen oben, der andere hat die Stutzen unten, daran kann man die doch unterscheiden. Genau, das habe ich auch mal gelernt. Und da habe ich wieder nicht geguckt auf die Stutzen. Ja, ich habe gedacht, so weit vorne.
Genauso musst du einen Konter ziehen wie das Ding, das war
ja.
Total
also genial. Vor allem, das war ja eine Ecke, das war eine gefährliche Situation, wo wir den Ball im Strafraum erobern und dann dort, sag ich mal, auf der Außenseite Tolli schicken und der spielt ja sofort diesen Pass sozusagen diagonal dort in den Laufweg. Nee. Das war schon top gewesen. Ich will noch mal ganz kurz was zum 1-0 von Aue sagen, weil da gab es ja auch so Diskussionen und da muss ich sagen, da bin ich übrigens auch total bei Pele Wollitz in der Pressekonferenz, wo es ja immer darum geht, sozusagen diskutiert man Gegentore, wer hat hier einen Fehler gemacht oder so. Wenn man sich dieses Tor anguckt, dann muss man wirklich sagen, es gab in keinem Moment irgendwie eine Möglichkeit des Zugriffs. Die haben den Ball direkt gespielt und dann macht halt Bär, war glaube ich der Torschütze, ne?
Ja.
Noch diesen Haken und dann schlänzt er den in die Ecke und das ist wirklich sowas, wo ich dann auch sage, selbst wenn wir 1-0 verloren hätten, dann hätte man sich wahrscheinlich drüber aufgeregt, dass wir eben keinen Ausgleich geschossen hätten oder so. Aber dieses Tor ist für mich wirklich auch so, dass ich sage, das ist nicht zu verhindern gewesen. Und das habe ich nicht, weil das Pele gesagt hat, sondern das habe ich genau in dem Moment nämlich jemandem gesagt. Ich habe nämlich am Wochenende beim Turnier der Meister gearbeitet im Orgbüro, habe dann Punkt 16.30 Uhr dort den Fernseher angemacht und habe gesagt, liebe Turnfreunde, jetzt muss ich hier leider Fußball gucken. Genau, und die haben ja auch gleich so gesagt, wie kann man denn so ein Tor kassieren und so. Und da habe ich dann auch gesagt, also guck dir die Szene an, du hast nicht einmal Möglichkeit, dort irgendwo zu stören. Also du kommst in keinen Zweikampf. Da hat es halt auch einmal schnell gemacht, ja.
Ulf
sieht das anders, wie er guckt.
Ja, ich glaube, jetzt kommt das erste Mal, wo die Leute drauf warten, sehe ich nicht ganz so. Also das super rausgespielter Ball, das muss man sagen. Also One-Touch-Fußball, ganz schnell von Aue sind wir nicht hinterhergekommen. Aber dieser letzte Pass dann auf Bär, alles okay. Aber der Laufweg von King Manu, sieht da ein bisschen sehr seltsam für mich aus. Ich sag mal, er kann ja theoretisch, kann er sogar stehen bleiben. Bär läuft auf. Ob es einen Elfer gibt, wissen wir nicht, ist egal.
Ja.
Aber es sieht so ein bisschen, als ob er so ein bisschen so rüberspringt und mit der Hacke rette ich den Ball. So ist mein erster Eindruck gewesen. Also ich sage, spätestens da hätte man. Vorher glaube ich nicht, das war super gespielt. Aber die Szene, glaube ich, oder es sieht eben einfach blöd aus, aber
ich wollte es gerade sagen.
Es sieht so lässig aus.
Es sieht dadurch wahrscheinlich, also so interpretiere ich das, es sieht einfach blöd aus, weil er keine Chance hat. Ja, weil er irgendwas noch versucht, aber eigentlich ist es nichts Wirkliches, was ihn noch in eine bessere Lage bringt, weil es so schnell geht. Ja, und man muss eben auch dazu sagen, das hat ja Pele auch in der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, der Bär ist halt ein auch verdammt guter Stürmer. Und das ist halt für Aue das große Pech, dass der so lange ausgefallen war. Der hat halt auch eine gewisse Qualität. Wie er den Ball verarbeitet und wie er das Tor macht. Es ist eigentlich normalerweise kein Spieler, mit dem du so weit unten spielst. Normalerweise, wenn der nicht so lange ausgefallen wäre, hätte Aue auch 100% auf die Art und Weise und mit der Qualität, die dieser Spieler hat, hätte schon ein paar mehr Tore geschossen. Ich habe so gedacht, wenn so wie Pele den lobt, könnte ja sein. Das da irgendwie so eine Querverbindung oder so, oder mal gucken.
Ja, ja.
Nee, aber es ist Spaß. Ich glaube, da sieht King Manun einfach schlecht aus, also rein optisch, weil er gar keine Chance mehr hat. Er versucht noch irgendwas, aber es gelingt ihm nicht mehr, weil es zu schnell geht.
Vom Tempo, er rückt ja von innen nach außen, dass er vielleicht in der Szene merkt, der ist so schnell, wenn ich jetzt hinten mein Bein noch länger mache, gibt es halt Meter, dass er vielleicht das auch, so laufen lässt und hofft, dass Funk das Ding noch... Kann ja so sein.
Ja.
Aber wie du sagst, Ronny, es sieht eben vom Laufstil her komisch aus dann in der Situation.
Aber ja, es hat
ihn
ja
auch aus dem ersten Moment, aber dann siehst du es in der Zeitlupe und du siehst, das geht so sauschnell.
Ja, ja.
Du versuchst halt irgendwas noch und Koordination bis von da unten, dann sieht es halt blöd aus.
Ja. Aber es hat ihn ja offenbar so gewurmt, dass er sich einfach 5 Minuten später denkt, das mache ich mal vorne wieder klar. Oder mit einem, wie Ronny Gersch sagt, Traumtor. Ne? Also,
ja, das ist aber schön. Fandst du
ja? Okay.
Ich glaube, dass, also, man will jetzt nichts irgendwie, nichts schöner machen, als es ist, aber ich glaube, dass er das genauso gewollt hatte. Er sieht, wie der Torwart sich bewegt, er sieht, dass er in einer guten Position ist, der Ball kommt gut, er steht gut und er sieht, wie der Torwart sich bewegt aus dem Augenwinkel und setzt ihn genau dahin, weil er den genau da wollte. Und ich glaube, das kommt auch, ich weiß nicht, was er damit sagen wollte mit dieser Bewegung, aber ich glaube, das war so dieses, da wollte ich ihn hinhaben. Ne?
Also,
ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch noch was anderes, ich habe es so gedeutet, aber deswegen fand ich es so schön, weil das einfach ein Tor war, das willst du so. Ja. Und dann passiert es genauso.
Aber ich,
oder
ich
hast du es anders gesehen?
Ich habe mich gefreut, klar, aber meine erste Reaktion war eigentlich, was machen die drei Auer, die direkt neben ihm stehen? Da ist ja nicht einer ansatzweise, klar, King Manu ist größer als alle, unbestritten, aber trotzdem, es gibt ja Leute, die eine enorme Sprungkraft haben. Die können alle hochgehen, zumindest ihren stören, nicht mal faulen, aber stören. Aber das sind drei Auer, die da fast zugucken, wo ich sage, was ist das denn für ein Abwehrverhalten? Ist ja unterirdisch. Und wie du sagst, ich gehe mit, dass er das ganz gezielt dort hinten ins lange Eck setzen will. Er sieht das, dass Männel ein Stück zu weit links, er kommt dort nicht hin von der Körpergröße und setzt das Ding granatenscharf gerade rein. Und ich denke mal, er meint das wie beim Basketball, so dieses hinten eingenetzt, so Dunking so rein. Ich denke, so deute ich das.
So habe ich es auch verstanden, ja.
Ja, ja, war ja ein Strich.
Ja.
Aber die drei Auer für mich ein Rätsel. Da würde ich als Auer-Fan, würde ich aber auch ausflippen, wenn ich sage, was ist das für Abwehrverhalten? Ich kann vorgreifen, beim Siegtreffer genau das Gleiche. Wie Tolga dort so freistehen kann in der 87. Minute, ist ein Auer-Geheimnis wahrscheinlich.
Ja, also ich fand bei dem Siegtreffer, also wirklich der Ball auf den langen Pfosten, das ist für mich wirklich auch ein ganz klarer Abwehrfehler. Bei dem Tor von King Manu zum 1-1 ist wahrscheinlich wirklich so, das ist dann einfach auch eine Kante, den verteidigst du nicht. Und erstmal habe ich mich über die Ecke aufgeregt. Also, dann habe ich mich auch über dieser Ball, früher hat man gesagt, da lag ja Schnee drauf, als er im Strafraum angekommen. Also die Flagge, die da wieder reinkam, war ja auch so, ach herrje. Aber dann fällt die dem halt genau auf den Kopf und der ist natürlich eine Kante und da hätten auch 5 stehen können, ja. Ich meine, oder die müssen sich halt gegenseitig frei blocken oder sowas. Und dann macht er natürlich, wie ihr sagt, den Kopfball, den will er platziert und hinten reinsetzen. Aber ich sag auch, es gibt doch Torhüter, die halten den. Ist wahrscheinlich bei Martin Mennel auch seiner Größe geschuldet, dass er da einfach, kann er ja nichts dafür. Trotzdem ist er ja ein Top-Torhüter, hat er ja über Jahrzehnte bewiesen. Aber es ist, glaube ich, so, wo du sagst, da haben wir auch Glück gehabt, dass da ein kleiner Torwart stand. Aber beim 2-1 bin ich total bei Ulf. Das ist ein Abwehrfehler vom Herrn. Also bei so einem Freistoß der 87. Minute die Orientierung zu verlieren und dort Tolga völlig allein auf den langen, also das ist ja eine klassische Fußballsituation. Also es gibt ja genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich flank den irgendwie kurz vor Fünfer, dass einer einlegt, oder ich flank den lang, dass der nochmal zurückgebracht wird. Und da denke ich dann auch, wir stehen ja da irgendwie 8 Leute rum und gucken sich alle an, ne, von denen da.
Ich brauche ja kein Straudi und kein Can Musfa abdecken. Ich sehe da den großen King Manu, ich sehe den großen Tolga. Da weißt du als Abwehrspieler, wen ich da zu blocken habe. Und wie du sagst, das ist eine Standardvariante, die gibt's seit hunderten von Jahren. Also ganz, ganz übel verteidigt. Aber das sind dann so diese ganzen Puzzlesteine, die sich zusammensetzen in der Saison wahrscheinlich. Und deswegen steht Aue dort unten. Also
das ist richtig,
ich muss auch ehrlich sagen, ich war ganz schön erschrocken über die nicht vorhandene Spielqualität bei Wismut. Also da war ich echt erschrocken. So schwach habe ich Aue noch nie erlebt bei einem Spiel, dass die, wie wir es vorhin schon gesagt haben, gefühlt war da schon ein Klassenunterschied. Und das da war ich echt erschrocken. Also
das war wie so ein Pokalspiel zwischen sozusagen zwei klassenunterschiedlichen Mannschaften. Die gehen ja auch oft knapp aus, ja, aber du hast so gedacht, das ist eben das, was ich vorhin meinte mit den Standards, ja, das ist sowas, was so eine Truppe immer kann, also irgendwie mit Wucht alles reinhauen und irgendwie gute Standards spielen, scharfe Bälle in den Strafraum, aber das war echt das irgendwie das einzige Mittel von Aue, ansonsten war irgendwie langer Ball und hinterher rennen und da war ich auch ein bisschen überrascht, dass da echt wenig Qualität war, wo man sagt, die haben irgendwie alles reingehauen. Aber das, was sie reingehauen haben, war dann auch nicht viel. Also das ist jetzt eine, sag ich mal, ein bisschen großkotzige Kritik vielleicht jetzt an dem Gegner. Weiß ich nicht, wenn es die Aue-Fans uns hören, aber man muss das wirklich jetzt sagen, so als Fußballfan, was man sagt, man ist da echt erschrocken, ja.
Aber das liegt auch daran, und das, glaube ich, muss man auch wertschätzen und muss man, glaube ich, auch ausdrücken, dass wir als Team eine unglaublich gute Entwicklung genommen haben. Also auch spielerisch in dieser Saison. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, wie wir inzwischen die Spiele gewinnen oder wie wir sie spielerisch lösen, auch wenn wir sie nicht gewinnen. Auch die Auswärtsauftritte zuletzt, die Unentschieden, die wir, wo wir uns geärgert haben, dass es nur Unentschieden war, wo wir gesagt haben, es war mehr drin oder Pele in Ingolstadt, wir hätten nicht abschießen müssen. Da hat er ja, natürlich war es drastisch, ne? Aber er hat ja trotzdem vom Ansatz her nicht Unrecht, weil wir spielerisch ja in diesem Spiel auch besser waren als der Gegner auswärts. Mhm. Und ich finde einfach, das ist inzwischen eine Qualität, die ist auch im Unterschied zur letzten Saison da. Also ich bin ehrlich, jetzt soll überhaupt nicht arrogant und großkotzig klingen. Vielleicht schaffen wir den großen Traum am Ende nicht. Davon spreche ich jetzt gar nicht. Aber mir ist überhaupt nicht bange, nach den letzten Auftritten, nach dem Beginn dieser Rückrunde, spielerisch, ist mir überhaupt nicht bange vor der weiteren Rückrunde. Weil das, was wir in der letzten Saison erlebt haben, das wird sich nicht wiederholen. Das, was wir trotzdem, woran wir arbeiten müssen, ich meine, es ist auch der Mannschaft klar, das ist eben jetzt in der Rückrunde, Chancen kreieren aus diesem Spiel, ne, das fehlt etwas. Und dann vor allen Dingen, wenn sie da sind, dann auch diese Kaltschnäuzigkeit, die in der Hinrunde noch ein bisschen größer war. Das sind so die Sachen, wo man Abstriche machen muss. Aber dass wir uns spielerisch aus dem Druck befreien können, dass wir die gegnerischen Mannschaften auch von unserem Tor weghalten können inzwischen. Das gelingt uns großartig. Und das sieht natürlich dann für die anderen auch ein bisschen blöder aus. Also ich denke mal, die Schwäche von Aue war auch unsere Stärke. Zumindest dann über weite Strecken des Spiels. Am Ende hatten die ja auch noch Chancen. Das ist ja das, was die Auer sagen. Ja, und Stefaniak noch und so weiter. Ja, der Freistoß war auch nicht schlecht, ne? Also ich nehme an, Marius Funk kommt dahin,
ja.
Weil der so weit, so lange fliegt und so, ne, der sieht das, dass der da vorbeigeht. Aber am Ende des Spiels sieht man ja nochmal ganz deutlich, wie wir sowas auch spielerisch lösen können. Tolga Cigerci nach so einem schönen Zuspiel, auch das, ne, das Tolcay sieht das ja. Der sieht ja, dass sein Bruder da drüben, da ist ja keiner. Da spiele ich den dahin. Und der wird ja wahrscheinlich, also ich interpretiere wieder, Der wird ja wahrscheinlich die Kopfballstärke seines Bruders auch ein bisschen kennen. Also ich meine, die gucken sich ja gegenseitig an. Die haben sich in den letzten Jahren wahrscheinlich immer gegenseitig zugeguckt. Und dann weißt du ja ganz genau, ich spiele immer auf dem zweiten Pfosten. Und wenn er ihn kriegt, dann passiert was. Und genau so war's.
Dann macht er das noch so überlegt, wo du sagst, da gibt's einfach auch, ich sag mal, 7 von 10 oder 8 von 10, die versuchen von dort irgendwie aus spitzen Winkel irgendwie aufs kurze Eck zu köpfen. Er legt ihn in die Mitte und das ist einfach auch so, wo ich so denke, das ist genau dieser Punkt. Darum hast du den geholt, weil er genau das sieht und genau das weiß, dass die beste Option ist, jetzt nicht sozusagen ein eigenes Tor zu machen, sondern in der 87. Minute einfach den Siegtreffer für die Mannschaft aufzulegen und die Chance ist einfach größer, wenn ich den per Kopf dort in die Mitte lege. Top, top.
Wo ein Boltmann einläuft, der auch frei ist. Es ist die Kette geht ja da hinten, Abwehr, Fehler gehen ja da weiter. Tolga völlig frei, wirklich völlig frei. Ich habe dann eine Zeitlupe nochmal, dachte ich, steht der wirklich so frei? Ja, er steht so frei. Aber Borg in der Mitte genauso. Da stehen zwar drei auch irgendwie so vor der Linie, aber gefühlt, da ist überhaupt keine Zuordnung von irgendeinem. Da muss auch ein Männle bei so einer Flanke auch mal, glaube ich, mehr sortieren oder seine Leute mal, pass auf, da. Aber das war alles so wie so ein Hühnerhaufen, ja klar, Tolga frei, Borg frei, schweißt das Ding dort rein. Aber
reinschweißen ist gut. Ich meine, da stand noch einer auf der Linie, da habe ich schon wieder Bammel gehabt. Ja. Morgen Fotos gibt wieder in der Zeitung.
Aber ich glaube,
oder so.
Aber das ist nicht nur bei uns im Spiel so, wenn man die Ergebnisse zurücksieht, bei denen, wir reden halt mehr über Aue als über uns, aber zu Hause gegen Saarbrücken, das war schon so ein Gerümpel, das 1-1 oder 0-0, es war jedenfalls unentschieden. Gegen Ulm lässt man sich vorführen. Das ist alles, das hat nichts mit uns direkt, klar. Wir auch schon ein dominantes Spiel, aber das zieht sich am Meter wie ein roter Faden bei denen durch. Und du musst ja nur die Zuschauerzahlen sehen. Überleg mal, wir haben das Derby. Wie viele freie Plätze dort immer noch waren, das hätte es früher nicht gegeben.
Waren ja trotzdem jetzt irgendwie 5.000 mehr, als wir zuletzt hatten da. Also das ist eben, ich sage mal, wenn wir mal über unsere Zuschauerzahlen diskutieren, das habe ich auch letzte Woche gesagt, dann guckst du mal dahin, was da für Probleme sind. Ne? Aber es ist natürlich schwierig. Und wie gesagt, jetzt bei allem Daumen drücken für Aue muss man halt auch festhalten, Konkurrenz im Abstiegskampf machen da ganz viele einen besseren Eindruck als Aue und das schmerzt auch, aber es ist halt einfach Realität. Ja.
Jetzt aufpassen, die haben jetzt 4 auf Saarbrücken.
Ja, Rückstand 4 Punkte.
Mhm. 7 schon auf Regensburg und 8 auf Aachen. Und wie Aachen gerade unterwegs ist, wissen wir selber. Regensburg punktet auch regelmäßig.
Also Aachen ist, glaube ich, in der Rückrundentabelle sogar mit uns punktgleich, glaube ich, oder ein Punkt vor uns sogar.
Ja.
Also ich glaube, die haben 12 Punkte jetzt in der Rückrunde geholt, Aachen. Aue hat 2 geholt.
Also das rettende Ufer ist sehr, sehr weit weg und jetzt kommt Osnabrück. Puh.
Aber so ein Spiel ist ja hervorragend geeignet, damit der Knoten mal platzt.
Die Wende, jetzt kann man den Kopf auf der Schlinge ziehen.
Ja.
Aber Männer, wir waren ja schon mal bei der Einzelkritik und dann ist ein wichtiger Name, ist ja aus meiner Sicht schon gefallen. Für mich einer der Man of the Match, absolut Axel Borgmann. Also da muss ich wirklich sagen, das ist einer, dem hätte ich das nie zugetraut. Nicht, weil ich ihn für einen schlechten Fußballer halte, aber eben, weil er schon, ja, ich sag mal, fortgeschrittenes Alter hat. Aber einen solchen Sprung und eine solche Steigerung seiner Bedeutung nochmal, der war ja schon weit vorn, da gar keine Frage, in der Vergangenheit. Aber nochmal da einen draufzusetzen in seiner Bedeutung für diese Mannschaft, das muss ich sagen, also meinen allergrößten Respekt, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat in der 87., sondern auch, weil er aus meiner Sicht ein Riesenspiel gemacht hat mit einem Laufaufwand. Also ich würde zu gerne mal wissen, wie viel Kilometer der gelaufen ist. Also es interessiert mich wirklich.
Also Axel Borgmann ist irgendwie in der Rückrunde jetzt echt nochmal gewachsen. Das ist Wahnsinn. Also das ist genau dieses läuferische Pensum. Und das ist einer, also nicht nur in der Rückrunde, ich kann mich auch in der Hinrunde, der Sieg gegen Duisburg, das 3-2 dort in der letzten Minute war auch ganz klar, Axel Borgmann mit dabei, dass du einfach in der 93. Minute dort nochmal einen Sprint nach vorne machst. Das war ja der Punkt damals gewesen, dass da irgendwie Timmy Thiele außen ist und plötzlich werden dort irgendwie 2, 3 Anspielstationen in der Mitte geschaffen. Und da ist Axel Borgmann immer dabei. Bei diesen Situationen, ja, und absolut. Und Pele hat ja auch was dazu gesagt in der Pressekonferenz, dass er da sozusagen nochmal auch verlangt hat, eine Schippe draufzulegen, wo ich dann immer so denke, was, was hat er denn? Ja, aber irgendwie, da sieht der Pele, dass da irgendwie noch mehr Potenzial ist, was er rauskitzeln kann, und er schafft es und alle profitieren davon.
Ich hab ja Borge schon meine Einschätzung gegeben, als wir alle drei unsere Fußballer des Jahres offiziell gemacht haben, unser Geheimnis. Da hatte ich ja auch schon begründet, dass ich das niemals erwartet hatte, dass Borge nach damals diesem Eilenburg-Verletzung jemals überhaupt wieder spielen kann und dann auf diesem Level. Das ist es Wahnsinn. Und momentan für mich sind zwei, die so ein bisschen so rausstechen, die wirklich, die sind ein paar Jahre schon dabei, aber durch ihren Kampf, durch diese Laufbereitschaft, dieses enorme Laufen, diese Kilometer, es ist Rohrig und es ist Borgmann. Die beiden stechen nochmal raus aus einer kämpfenden Truppe. Aber Borge, letztes Heimspiel auch, wo hatten wir gesagt, da irgendeine Szene in der Auslinie, alle gehen weg, Borge geht hin, holt den Ball, Flanke rein, ganz einfach, weil er die Schritte gehen will. Er will das. Das ist eine Kopfsache. Andere Spieler drehen ab. Ach, tut weh. Nee, ich drehe mich nicht um. Er ist vom Kopf sowas von 1000% da. Also es ist.
Er weiß ja wahrscheinlich auch, dass das seine Qualität ist. Genau in diesen Momenten ist er dann der Unterschiedsspieler, den wir dann haben auf dem Platz, weil er genau diese Sachen macht. Ja, also.
Er toll. Ist auch dort der Mentalitätsmonster, ne? Das ist das.
Ja, aber das waren ja jetzt 11 Mentalitätsmonster am Sonntag. Das war ja wirklich so, wie ich so sage, so gerade eben mit diesem zeitigen 1-0 und dann natürlich das Spiel anzunehmen. Klar, das 1-1 zu machen, aber danach dort, auch wenn das Stadion jetzt nicht voll ist, in diesem Hexenkessel gegen einen angeschlagenen Gegner, der kratzt, beißt, der alles versucht, der versucht auch, sag ich mal, also wie gesagt, du wirst beworfen bei der Ecke und alles so weiter. Und da sozusagen sein Mann zu stehen, das war wirklich fantastisch. Und da kenne ich, wie gesagt, auch Energie früher in Spielen, wo wir zusammengeklappt sind und kein Bein mehr fürs andere gekriegt haben. Und das war jetzt in diesem Spiel wirklich die Reifeprüfung, und die wurde mit Bravo bestanden. Ja, also einfach, auch wenn man nicht gewonnen hätte, wir haben einfach dort ein Spiel hingelegt, oben, und die ganze Zeit eine Überzeugung gehabt, wir sind die Besseren, sind die bessere Mannschaft, wir werden das Ding gewinnen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch während des Spiels immer diese Idee gehabt, dass wir noch eine Chance kriegen, und dass wir das Ding machen. Und ich war mir sicher, auch wo Aue dann doch mal so ein paar Möglichkeiten hatte, also durchaus so zwei, drei richtig gute, wo sie sich da auch mal selber anschießen oder so. Ich hatte irgendwie gedacht, nee, das wäre auch unfair, und das geht heute so nicht aus. Also wir werden das Ding heute ziehen. Und weil wir es verdienen.
Ich finde jetzt gerade auch so die Körpersprache der Mannschaft, ne? Also wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz dieses Thema Lage der Liga angesprochen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass in der letzten Woche, am letzten Spieltag, letzte Woche, ganz viele aus der Deckung gekrochen sind und gesagt haben, wir wollen aufsteigen. Das waren plötzlich 3-4 Mannschaften mehr, die gesagt haben, jetzt halten wir uns nicht mehr zurück. Und diese Mannschaften gehören aber auch zu denen, die jetzt plötzlich auch Probleme bekommen. Ne? Also wo du merkst, oh, jetzt fängst du an nachzudenken. Jetzt ist es plötzlich nicht mehr so leicht. Ne? Jetzt ist es anders. Ne? Das ist genauso das, was wir auch in der letzten Saison kennen. Wir haben uns ja spät, aber dann doch irgendwie bekannt, und dann ist aber nichts mehr gegangen. Ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, die Abstände in der Tabelle, das, was wir plötzlich zwischen uns und Rostock gebracht haben oder zwischen uns und Essen oder was jetzt auf einmal zwischen uns und der Zaubermannschaft Ferl, wir werden ja auf das Spiel noch kommen, liegen plötzlich 4 Punkte. Das ist jetzt ein Spiel für die, 6-Punkte-Spiel. Also, ne, wenn die ihre Ambitionen untermauern wollen, dann, wenn die gegen uns verlieren am Samstag, dann sind wir erstmal weg. Und das auf lange Sicht. Und die müssen zusehen, dass sie irgendwie jetzt schnell wieder rankommen. Ne, also das ist jetzt plötzlich für eine ganz andere Situation. Und da finde ich, da wir uns ja auch dazu bekannt haben, spielen wir einfach genauso eiskalt weiter wie vorher. Und das lässt mich wirklich hoffen, dass es in diesem Jahr, bin kein Prophet und es kann alles passieren, gerade in dieser Liga, nicht? Aber vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her, habe ich das Gefühl, es läuft diesmal ganz anders. Diese Mannschaft, die wir jetzt haben, die Jungs, die haben so einen Bock, gemeinsam Fußball zu spielen, und das haben sie auch in Aue gemacht und auch die Wochen davor, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass die plötzlich Rucksäcke haben, auch das hatten wir schon, das Thema. Aber die haben gar keinen. Nee, also ich weiß nicht, vielleicht hat Peter das ja nur angesprochen, damit keiner kommt. Ich weiß es nicht, weil wir haben es ja nicht verstanden. Wir haben ja, wieso den Rucksack? Ne, er hat es ja so dramatisiert in diesem einen Spiel. Und dann war das Thema auch von diesem Moment an Geschichte.
Ja, also ich finde auch sozusagen diese Überzeugung, die wir an den Tag legen, also diese Überzeugung von der eigenen Leistungsstärke, von der eigenen Leistungsbereitschaft. Und man darf jetzt nicht vergessen, die letzten beiden Spiele waren dafür nicht optimal. Also wir waren so ein bisschen in einem kleinen Loch oder sagen wir mal in einer Delle. Ja, wir hatten dieses Spiel in Ingolstadt, was wir nicht gewonnen haben. Wir hatten gegen Mannheim ein 1:1, wo jetzt die zweite Halbzeit nicht lange nicht rosig aussah. Dann noch mit dem Pech, dass du dann zum Schluss da das Tor nicht anerkannt bekommst. Aber ich sag mal, das trifft andere Mannschaften ganz anders. Ja. Und dass wir dann trotzdem einfach die Überzeugung haben und sagen, okay, wir fahren jetzt nach Aue und wir spielen unseren Stiefel und wir können das und wir sind die bessere Mannschaft. Das ist schon eine Qualität, die hat nicht jedes Team. Ja. Also da gibt es ganz andere, die da grübeln und zweifeln. Und das ist zumindest
wir
bei
essen,
uns
ne?
Stand jetzt nicht so. Ja, genau.
Ja, bei Hansa Rostock, das war ja so mein, oder ja, ein bisschen ist eigentlich immer noch bei mir im Lotto-Gewinn da oben mit bei. Aber man sieht eben vielleicht auch schon, wie ein Naderi jetzt da vorne fehlt. Ich meine, Hansa 100%. Hat zwar verloren bei 60, aber wenn man ehrlich ist, war kein Elfmeter gegen die, wäre es unentschieden ausgegangen. Aber trotzdem merkst du eben wahrscheinlich wirklich, dass ein Naderi fehlt. Den kannst du einfach mal nicht ersetzen. Das geht ja nicht, logisch. Du zauberst dort keinen zweiten Naderi von der Bank auf einmal. Und das fehlt dann. Und bei Ferl, Ronny, bin ich bei dir. Ich glaube, dass das geht jetzt los zwischen den Ohren bei denen, dass der Kopf mit eingeschaltet wird. Diese Leichtigkeit ist, glaube ich, so ein bisschen abhandengekommen bei Ferl. Und das ist da oben, dieses ganzen Truppenteile, die da alle versammelt sind, haben wir, glaube ich, das sagt man vielleicht als Energiefan so leicht, aber ich glaube, wir die größte Nervenstärke, größtes Selbstvertrauen momentan, so wie wir dort auftreten, ohne nervös zu werden, ohne diese Hektik oder Provokation dort anzunehmen, die vom Spiel kommen. Sagt man, Elas, also der hat schon mächtig dazu gelangt im Zweikampf. Alles im Rahmen, sage ich auch, alles im Rahmen. Aber du hast bei ihm gemerkt, gerade Elas, der will dagegenhalten, der will dagegenhalten. Aber ja, alleine reicht es dann auch nicht. Aber da muss ich, können wir vielleicht das nächste Thema gleich, wieder lobend, der Schiedsrichter. Wenn man überlegt, was wir für ein Spiel hatten, worum es dort ging, für beide Truppen, und es war doch recht nicklig teilweise, gab es eine gelbe Karte noch im ganzen Spiel.
Ja. Stell dir mal den von letzter Woche, vom Mannheim-Spiel in dem Spiel vor. Ich meine, der DFB ist ja wenigstens so schlau, in solchen Spielen dann sowas nicht anzusetzen. Ne? Aber der hat ja wirklich eine so souveräne Spielleitung gehabt.
Souverän, richtig. Ja,
also das war wirklich wieder einer, wo man sagen muss, so musst du sein in der dritten Liga. So musst du ausstrahlen. So souverän musst du das annehmen. Und dann hast du auf dem Platz auch keine Probleme. Ne? Also wenn du da stehst als Fels, ne? Auch die Spieler, klar, das diskutieren auch mal mit ihm, aber er hat das aus meiner Sicht auch wieder großartig gelöst, so wie das einige in der Lage sind zu lösen. Aber da sieht man eben, es gibt offensichtlich zwei Lager von Drittliga-Schiedsrichtern, die völlig unsouverän und dann eben das andere Extrem, die das eben so machen wie der Schiri gestern. Das war wirklich gut. Also ich muss sagen, ich wüsste jetzt keine Szene, wo man ihm irgendwie einen schweren Fehler vorwerfen könnte in so einem komplizierten Spiel. Also
er hat das auch gut gelöst, gut gemacht. Mit der Unterbrechung. Er ist da nicht hektisch geworden, ganz in Ruhe. Du hast dort die Handbewegung gesehen, beide Mannschaften. Bitte sofort raus, alle in Ruhe. Er ist selber ruhig geblieben. Das hat ausgestrahlt auf die Mannschaft. Und im Spiel, er hat auch viel wieder geredet. Also wirklich souverän, dieser Schiedsrichter, überzeugend, wo ich auch als Spieler merke, nach 2-3 Minuten, der hat hier das Sagen. Und wenn der pfeift, dann zucken wir mal alle. Er ist einfach mal die Körpersprache, die so ein Schiedsrichter auch ausstrahlt. Und da weißt du sofort als Spieler, was los ist.
Also der DFB, der kennt auch seine Schiedsrichter. Und ich glaube schon, dass vergangene Woche Sonntag, wahrscheinlich spätestens 19 Uhr, ihr Buch in die Hand genommen haben, gesagt, was ist denn eigentlich unser bester Drittliga-Schiedsrichter, den wir haben? Den müssen wir jetzt zu, also klar, Derby, da wusste man, dass es irgendwie eine brisante Stimmung wird. Aber die wussten, glaube ich, auch beim DFB, dass sie jetzt Energie Cottbus einen richtig top gestandenen Schiedsrichter dort zum nächsten Energie Cottbus-Spiel schicken müssen. Das ist denen gelungen. Und dementsprechend kann man wirklich sagen, dass der DFB das wahrscheinlich wirklich auch seine Leute kennt. Ja, und da sagt, okay, die wissen auch, die haben gute und nicht so gute Schiedsrichter. Ja, und ich bin gespannt, ob wir überhaupt die Saison nochmal einen nicht so guten Schiedsrichter bekommen. Weil ich meine, nach diesem Mannheim-Ding, ich glaube, das ist auch beim DFB auch über die mediale Begleitung, die ja wirklich deutschlandweit und über alle Plattformen war, das brennt, das hat, glaube ich, richtig gebrannt dort. Ja, dass so ein Fehler so unterläuft, das wurmt die wahrscheinlich auch. Und ganz kurz übrigens noch, wollte ich noch sagen, Glückwunsch zum Klassenerhalt, wollte ich sagen.
Ah,
ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und es war nicht, und das am 25. Spieltag, nach dem ominösen 24. Ja, also den wir auch hatten, auch die Serie haben wir offenbar gebrochen. Ja, das war nicht nachlassen nach dem 24. Spieltag, sondern eine Schippe drauflegen.
Also das sowieso, ne? Also das meine ich ja damit, wo ich sage, ich dieses Jahr wiederholt sich Geschichte nicht, weil wir haben inzwischen auch eine solche Breite in der Qualität. Das hat man jetzt wieder gesehen. Dieser kurzfristige Ausfall, ich weiß gar nicht, was war. Wisst ihr was über Henry Rohrig? Warum der nicht dabei war? Ich habe nichts gehört. Also weder der Club hat was gesagt, noch irgendwo stand was. Also ich habe es überlesen. Vielleicht habe ich was übersehen. Aber er war ja kurzfristig nicht dabei. Ich nehme an, wegen einer kurzfristigen Verletzung, einer Blessur oder irgendwas aus dem Abschlusstraining, weil vorher war nicht davon die Rede, dass er fehlt. Wir hatten uns ja auch, obwohl die Pressekonferenz ausgefallen ist, erkundigt, welche Spieler sind denn nicht dabei? Da war nicht mit auf dem Zettel. Aber dann eben hast du einen Simon Straudi, der den so nahtlos ersetzt. Überleg mal, du hast einen Straudi und einen Rohrig für diese Position. Du brauchst ja eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Die interpretieren ihre Rolle ganz anders, beide unterschiedlich. Aber der eine im Grunde genommen ist nicht weniger wertvoller als der andere, weil das beide auf ihre Art und Weise so grandios machen für diese Mannschaft. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Also ne, allein auf dieser Position sieht man das ja. Und so geht's ja in vielen anderen Positionen weiter, abgesehen von der Spitze. Also da muss ich auf Holz klopfen, Erik Engelhardt darf nicht ausfallen, weil dahinter wird's leider Gottes, was die Stürmer angeht, ein bisschen dünne. Das ist leider so ein bisschen das, was sich durchzieht. Also alle haben dahinter, jetzt, ja, also Hannemann ist ja kein Stürmer, ist ja Mittelfeldspieler, aber alle anderen, die da vorne so drin spielen, haben alle leider Gottes gerade ein bisschen Ladehemmung. Das ist so ein kleines Manko noch, ne? Aber trotzdem finde ich, wir sind unglaublich stabil, das will ich sagen.
Aber wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass auch Erik Engelhardt gerade ein bisschen Ladehemmung hat.
Ja.
Und man hat so ein bisschen das Gefühl, der hat gerade wieder so ein bisschen, den wurmt das und das ist bei ihm im Kopf und ich finde, das ist nicht gut und möchte jetzt eigentlich auch sagen, dass ich kein Tor von Erik Engelhardt mehr verlange. Ja, er soll bitte ja. Möglichst zu seiner Lockerheit zurückfinden und dann klappt das von ganz alleine. Also es ist jetzt gar nicht so. Das hat man in den letzten Spielen irgendwie gesehen, dass er so, sag ich mal, irgendwie auch so komische Abschlusssituationen für sich kreiert, wo das so verkrampft irgendwie aussah. Und da denke ich mal, naja, es ist genau der falsche Weg. Erik, Kopf freimachen, dann querlegen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft gewinnen.
Ja,
aber diese Leistungsdichte, die ist schon gut. Also, wie gesagt, gerade Straudi, klar, es ist schade, wenn Henry Rohrig nicht spielen kann, weil er eine große Qualität auch offensiv hat, aber selbst Straudi ist mit nach vorne gegangen, jetzt hat diese Dribblings so ein bisschen mit initiiert und so. Und als ich gesehen habe, der spielt, okay,
cool. Genau, ich habe auch so gedacht, so okay, Rohrig nicht dabei, was ist mit dem, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann sagst du, okay, spielt Straudi, ja, okay, Haken dran, verlässlich, genau. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Genau, ich hatte nur gesehen, bei Instagram hat irgendwie Rohre in einer Story gepostet, also dass er irgendwie Daumen hoch, irgendwie drückt den Jungs die Daumen und saß vorm Fernseher jedenfalls. Also der war auch okay. Nicht mit in Aue offenbar, also nicht mitgefahren irgendwie, also nicht im Kader, sondern offenbar eben gleich zu Hause geblieben.
Mhm. Ja. Na gut, dann wird es wahrscheinlich irgendein gesundheitliches Problem gewesen sein, was er da hatte. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. dass er da kurzfristig ausgefallen ist. Wie gesagt, am Freitag jedenfalls, als wir nachgefragt haben, stand da nicht auf dem Zettel, dass er zu denen gehört, die jetzt nicht mit dabei sind.
Hm. Ja, und Svetinovic war doch jetzt der erste Einsatz, ne? Glaube ich.
Ja. Ja. Kleines Debüt für ein paar Minütchen. Ja. Ich glaube, der wäre schon lieber früher gekommen. Also ich glaube, den sieht man auch an, der brennt.
Ja, ja.
Der will da jetzt spielen und
ich hab den bloß, ich hab den bloß an der Linie gesehen, wo er eingewechselt wurde und dann haben die zur Kamera draufgestellt und dachte, Halleluja, ist das noch so eine Kante? Noch
eine Kante, ja.
Und dann stand die gerade, glaube ich, die nächste Aktion war irgendwie, dass Aue, glaube ich, irgendwie Einwurf hatte, so auf Strafraumhöhe von uns. Und da standen so Avoti Grant, Manu und Svetinovic, die standen so eine Staffel hintereinander. Ich dachte, hallo, ballo, drei so eine Typen. Das ist aber auch hart für den Gegner, ja. Also das war schon, der ist ja auch groß, also irre.
Ja, es war auch schön, wie ich diese Szene, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Instagram, wo bei Matze, Butters, King Manu, diese Pistolenbewegung, das war schön. Also, ne, der ist ausgeliehen. Aber du siehst, was der für einen Spaß hat, wie gerne der auch in dieser Truppe spielt und wie der sich identifiziert, wie der sich freut und so. Und das ist das, was mir Hoffnung macht, dass wir diese Freude, obwohl wir jetzt, ne, wir sind seit Wochen die Gejagten und wir haben diese kleine Delle gehabt, Ergebniskrise tatsächlich mal. Mhm. Ne? Also es war ja so, dass wir uns die Siege nicht mehr so leicht von der Hand gegangen sind. Plötzlich, aber trotzdem, du hast gesehen jetzt, das hat der Mannschaft überhaupt nicht geschadet. Die sind nach wie vor selbstbewusst. Die wissen, was sie können. Sie spielen das. Das macht mir einfach Mut, auch für das Spiel gegen Ferl. Das wird genauso, das wird kompliziert, aber es wird schön. Ich bin mir sicher, es wird ein sehr schönes Spiel, weil es wird ein Fußballspiel. Beide Mannschaften werden Fußball spielen. Ja. Und dann haben wir das nächste große Derby gegen Rostock. Ja, mal gucken.
Ja. Du merkst ja in der Mannschaft auch dieser Zusammenhalt erstmal beim Torjubel. Du musst das 2-1 nur angucken. Oder selbst der Ausgleich schon. Da sind wir gerade mal 10 Minuten unterwegs. Da kommt die halbe Bank angelaufen oder der Siegtreffer. Das alles, da ist jeder dabei. Selbst der Nachwuchsspieler, der noch eine dicke Wattejacke anhat, der eigentlich weiß, der wird nicht eingewechselt. Selbst der hängt auf der Traube mit drauf. Dann siehst du diesen Zusammenhalt da drin. Und was auch auffällt, diese, wo wir alle so ein bisschen Angst hatten, Pele Wollitz ja auch, dieses Gerüst und Statik wegen Tolga. Also ich habe da null Gefühl in den beiden Spielen, wo jetzt eingewechselt wurde, dass da eine Mannschaft ihn negiert oder nicht anspielt oder vorbeiläuft. Keine Ahnung, du, gefühlt erst, ob er schon ewig dabei ist. Du merkst, dass das diese Mannschaft auch aufsaugt, gerade die jungen Spieler, Chan, Avoti Grant, wie sie alle heißen. Ich glaube, die schauen dort hoch und sagen sich, jede Sekunde, die ich mit dem auf dem Platz stehe, ist für mich Gold wert. Ich schaue einfach nur hin, ich achte auf ihn, was er mir für Zeichen gibt, Ratschläge, die saugen das auf, ist genau das Richtige, statt auf stur zu machen oder bockig oder der verdient 3 Scheine mehr als ich. Nee, das ist so ein Zusammenhalt da drin und Holger hat sich da so eingefügt, aber wie wir es ja letzte Woche gesagt haben, die sind beide vom Charakter her, sind die auch einfach so, dass sie die Bodenhackung haben und das setzt sie auf die Mannschaft über. Hm?
Es ist dieses Interview, was Pele nach dem Spiel gibt. Ich meine, warum soll er das erzählen, wenn es nicht stimmt? Ne? Also er sagt ja nach dem Spiel bei Magenta, dass er eigentlich Tolga Cigerci von Anfang an bringen wollte. Und er ihm gesagt hat, Trainer, gib mir eine halbe Stunde, dann bin ich zufrieden. Die anderen machen das doch gut. Ne? Also er fordert nichts ein. Ne? Es gibt auch Spieler, die sagen, also hallo, ich bin Bundesligaspieler, ich war türkischer Nationalspieler, wieso spiele ich ihn hier nicht? Was soll denn das? Ne? Und ich glaube, dass dieser Umstand, dass irgendwie jemand das nicht wertschätzt, dass der jetzt da ist oder dass er das nicht wertvoll findet, dass der uns helfen kann jetzt, dass der gar nicht eintreten wird. Also wenn der sich wirklich, und da glaube ich, Pele, warum sollte der das behaupten, wenn es nicht so wäre, da würden ja, ne, irgendjemand wird schon durchstecken, dass das geschwindelt ist. Ne? Also wenn der sich wirklich so verhält, ne, also wie ein Spielertrainer auf dem Platz, der andere mithebt, ne, dann wird da so ein Problem wird da gar nicht kommen. Ne? Weil die wissen, mit dem sind wir stärker als ohne den. Egal, ob der jetzt spielt von Anfang an oder ob er nur im Training ist oder ob er nur auf der Bank ist, weil der einfach, der gibt was rein, der gibt unheimlich viel Erfahrung rein. Und da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, aber wir haben damals, als wir auf Schalke gespielt haben, hatten wir eine ganz, ganz junge Mannschaft. Und mit dieser ganz jungen Mannschaft sind wir ja damals deutscher Vizemeister geworden und haben uns qualifiziert für die Champions League. Und sind dann mit dieser sehr jungen Mannschaft in die Champions League gegangen. Und plötzlich verpflichtete in der Champions League Saison Felix Magath, zwei Spieler, dafür ist er ausgelacht worden. Das war damals Ali Karimi und das war Angelo Charisteas. Die waren beide so alt, dass alle gesagt haben, ist der Magath jetzt bekloppt? Wieso holt denn der so alte Knochen? Der hat die nicht geholt, weil die spielen sollten. Natürlich mussten die auch mal spielen. Die hat auch mal eingewechselt und die haben gespielt. Der hat die geholt, weil die beruhigen sollten. Die haben in der Kabine unheimliche Erfahrung ausgestrahlt. Die haben im Training unheimliche Erfahrung ausgestrahlt. Wenn du so eine junge Mannschaft hast, die wird nervös vor so einem großen Champions League Spiel. Die sind nicht mehr nervös geworden. Die haben die Jungen runtergeholt. Die waren in der Lage, das zu erden. Und genau diese Rolle sehe ich jetzt gerade auch in Tolga Cigerci, der fußballerisch ja natürlich noch ganz viel reingeben kann. Das hat man jetzt gesehen. Das wird er auch tun. Aber der bringt eine Qualität rein. Jetzt eine Mannschaft mit auch vielen jungen Spielern bei uns, die sowas Großes vor der Brust haben, jetzt wie so ein Aufschießkampf, der die nochmal richtig erdet und eben auch in eine Richtung lenkt. Und das wird sehr wertvoll sein.
Das glaube ich auch. Also das ist ja genau das, was das Saisonfinale aus der letzten Saison zeigt, wo man Spieler das Gefühl hatte, dass es Spieler gab, die nicht mehr ihr Pensum abrufen können, aber nicht, weil sie keine Leistung mehr zeigen, sondern weil sie mental irgendwie wackelige Knie bekommen. Und ich glaube, das wird der Moment sein, also der Moment wird kommen, wo die Gefahr besteht. Und da sind wir gut gewappnet, weil wir einen Tolga Cigerci im Kader haben. Und auch ein Tolkai Cigerci, also das war ja zum Beispiel einer, der auch in der letzten Saison in dieser Phase, wo einige gewackelt haben, eben zum Beispiel nicht gewackelt hat. Ja, also er ist standhaft geblieben. Da gab es andere Leute, die, wo man dachte, Mann, ganze Saison keinen Fehler gemacht, jetzt irgendwie gibt's da die Wackler. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir irgendwann vielleicht in einigen Wochen nochmal sagen, dass das war auch der entscheidende Schachzug. Da diese Sicherheit reinzukriegen und diese Stabilität.
Also rundum zufrieden, glaube ich, sind wir jetzt. Ne?
Das ist verrückt, wenn man sieht,
wir haben es ja schon gesagt in dieser Folge, ne? Also für mich, für dich, TG ja auch, Reifeprüfung. Ne? Also diese Mannschaft ist reif, das muss ich wirklich sagen, die ist reif für den Aufstiegskampf. Wenn wir bei uns bleiben und nicht anfangen zu spinnen, und die Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Also ich sehe nicht, dass diese Mannschaft überdreht oder plötzlich mehr will oder Dinge macht, die sie gar nicht kann. Ich glaube, dann wird das zwar eng werden, das wird bis zum Letzten spannend werden. Es gibt keine Garantie, dass wir das schaffen, weil das eine Millimeterentscheidung am Ende sein wird. Andere sind auch stabil. Ich sehe mal jetzt Osnabrück, ne? Ob die in Aue einen Punkt liegen lassen, muss man erstmal abwarten. Aber auch die spielen seit Wochen auf einem sehr guten Niveau. Die sind oben mit dabei. Duisburg bleibt in der Verlosung drin. Also es wird spitz auf Knopf am Ende. Vielleicht haben wir das glückliche Ende für uns. Aber ich glaube, und da bin ich mir relativ sicher, das, was wir in der letzten Saison erlebt haben, das erleben wir dieses Jahr nicht. Wir werden nicht plötzlich weg vom Fenster sein. Wie ausgeknipst. Das glaube ich. Also das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich finde auch sozusagen, dass dieses Fingerspitzengefühl, das muss ich auch nochmal loben, also der Fanblock, der Gästeblock gestern in Aue, auch dieses Fingerspitzengefühl zu haben, dort jetzt mal irgendwie keine Pyro-Aktion dort irgendwie durchzuziehen, ja, womit man ja durchaus rechnen konnte, gab es denn vorher noch. Wie gesagt, ich meine, dieses Banner da irgendwie, diese knallharte Provokation, wie ja einige schreiben, wo ich sage, als ich das gelesen habe, ich dachte, ach ja je, also wenn das ist ja eine Lappalie, da gibt's ganz ganz andere Sprüche, die sich so Fußballfans so zuwerfen, und deswegen habe ich ja auch diesen Platzsturm überhaupt nicht verstanden, wie man da so drauf anspringen kann, ja, auf diese Sache, zumal dann ja auch relativ schnell klar war, dass das irgendwie so ein Antwortbanner ist, eigentlich auf die Auer, die mal so ein ähnliches den Chemnitzern gegenüber gemacht haben, und keine Ahnung, wer da irgendwie sich da irgendwie falsch verstanden hat, was weiß ich. Nein, aber da will ich auch nochmal sagen, also Fanblock, also die Leute, die da waren, ich wie gesagt musste leider arbeiten, haben alle vom Partyblock gesprochen, also es muss wohl irgendwie auch gute Stimmung gewesen sein, und wie gesagt, ein ordentlicher, lauter Support mit Konzentration aufs Wesentliche, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und da, wie gesagt, gibt es vielleicht auch Vereine, wo dann irgendwie mal da irgendwas blockiert, ja. Also da, wo dann, also Hansa Rostock ist so ein Beispiel, ne, wo man irgendwie manchmal eben auch das Gefühl hat, dass deren Südkurve da nicht immer überlegt, ob das, was sie gerade machen, irgendwie zum Spielstand oder zum Auftritt der Mannschaft passt. Und das ist auch eine Sache, die vielleicht mal Punkte kostet dort.
Essen Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass die aus dem Aufstiegsrennen sind. Ne? Und plötzlich haben die riesige Probleme mit ihrem Anhang, mit einer Kritik, wo der Club sagte, wir verstehen das gar nicht, warum wir plötzlich so kritisiert werden, ne? So massiv kritisiert werden, jetzt nach dem Spieltag. Ne? Klar, das ist jetzt natürlich die Frage, welches Umfeld trägt das auch mit? Welches Umfeld macht jetzt extremen Druck auf den Verein, auf die Mannschaft? Ne? Wo gibt's den Rucksack plötzlich? In Cottbus gibt's den nicht. Also ne, nach wie vor nehme ich das im Umfeld überhaupt nicht wahr, dass irgendjemand sagt, die müssen aufsteigen. Mhm. Ne? Wir sagen alle, cool, dass wir da vorne dabei sind und so lange wie möglich und vielleicht klappt's ja. Ne? Und so nehme ich das auch im Stadion wahr. Keine Pfiffe. Ich habe auch in der ganzen Rückrunde, auch wo die Spiele jetzt so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, ich habe nirgendwo Pfiffe wahrgenommen. Also die Leute sind nach wie vor unheimlich dankbar, demütig, zufrieden, so wie es läuft. Also, dass nicht alles gelingt, ich glaube, das ist jedem klar. Das geht auch gar nicht. Also wir sind ja nicht, ach, ich hätte fast gesagt Bayern München, aber selbst die verlieren ja zu Hause mal. Also das ist insofern, ja, das geht ja nicht. Fußball ist ein Fehlersport.
Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, was du sagst. Also dieses, wie ist das Cottbuser Umfeld? Jetzt haben wir natürlich unsere Bubble, wo wir uns ja schon vor Wochen gefragt haben, wo eine schlechte Stimmung herkommt. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass das jetzt irgendwie kein Cottbuser Phänomen ist. Also das ist eben das, was man in Essen sieht, was man auch teilweise in Rostock sieht oder in anderen Vereinen, dass es mindestens überall anders genauso ist oder schlimmer. Ja, und in so einer entscheidenden Situation da nicht überall sozusagen dieses Hand in Hand zwischen Verein und Fans da ist. Und da sind wir, glaube ich, gut dabei, dass wir da irgendwie, glaube ich, eine gute Basis haben. Und die Fanszene in dieser Saison sehr oft Fingerspitzengefühl zeigt, was mich auch als Energiefan total stolz macht.
Ist auch gemerkt in der Unterbrechung bei Bismut jetzt, klar, am Anfang, da gab es noch ein paar Schmähgesänge, irgendwas Kurzes, aber dann ist man umgeschwenkt auf, dass man einfach den Support, die Mannschaft waren draußen, aber trotzdem hat man sich dort selber gefeiert und ist gar nicht drauf angesprungen, auf die Provokation dann auf dem Feld, sage ich mal, oder durch die Leute, die da angerannt kamen, die dann auch recht schnell wieder umgedreht sind.
Ja, es war ja klar, ich meine, da geht es ja wahrscheinlich, welches Ziel haben die? Das ist wahrscheinlich das Erste, ist wahrscheinlich irgendwie selber Fahnen zu klauen. Und das ging ja relativ schnell, dass man gesehen hat, dass da Leute über den Zaun sind. Und ich glaube auch, dass da Polizei und Ordner das auch sofort realisiert haben, dass da keiner jetzt irgendwie auf den Platz will, sondern dass es einfach darum ging, sozusagen die Fahnen zu schützen. Ja, die eigenen Blockfahnen, die man halt hat. Na, und genau. Und dann wurde ja noch mit über Sprechgesänge den Auern mitgeteilt, dass wir nicht deren Fahnen haben. Aber ich glaube, das kam auch nur halb an dort. Ja, leider.
Das war ja, glaube ich, die Befürchtung. Deswegen war ja diese Allgemeinverfügung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung von dem Landkreis da rausgegeben worden, dass hat ja den Hintergrund, dass die Polizei dann nochmal besondere Befugnisse hat und der Ordnungsdienst und so weiter. Ne? Also ich glaube, das hatte den Hintergrund, dass natürlich die Befürchtung da war, dass im Energieblock plötzlich eine der geklauten Fahnen auftaucht. Ne? Und das wäre natürlich dann, ich habe schon gesagt, hoffentlich haben die das jetzt nicht gezeigt. Also wo die dann den Platz gestürmt haben. Ich habe ja erst später, im Fernsehen konnte man es ja nicht früher sehen, erst später hatten die ja das tatsächliche Banner eingeblendet, wo ich dann gesagt habe, ach je, das war's jetzt. Genau. Also da war ich ja auch total überrascht, weil ich hatte die Befürchtung, dass da irgendwas lila-weißes plötzlich hochkommt. Dann dachte ich, nein, bitte nicht. Aber es war ja gar nicht so.
Ja, ja, davon, ja. Also ich habe ja dann auch gedacht, also gerade mit dieser Allgemeinverfügung müssen die ja sozusagen dieses Spruchband entweder extrem gut geschmuggelt haben oder es wurde vielleicht sogar abgenommen, ja. Also dass irgendwie einer drauf geguckt hat und so, ja, es ist völlig okay. Also da ist jetzt nichts irgendwie dabei, was da irgendwie, keine Ahnung, der Sache schadet, außer irgendwie so, so eine Sache. Weiß ich auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht, das können die Leute beantworten, die vor Ort waren, ob es da extreme Kontrollen gab, gerade bei so Materialien oder sowas, dass man im Vorfeld schon, wenn man jetzt diese Aue-Materialien sucht, dass man schon guckt, ob die da irgendwie mit dabei sind und irgendwelche Leute mit ins Stadion tragen. War offenbar nicht, weil offenbar war es nicht unsere Fanszene oder wir haben jetzt zumindest keine Garage gemietet, wo das alles drin liegt. Muss Aue weiter gucken, wo die Sachen sind. Ja.
Männer Ferl steht vor der Brust. Das wird ein Spiel gegen eine Mannschaft, die wird ganz anders spielen als Aue. Da bin ich 100% sicher, das wird keine Mannschaft, die ein spielerisches Problem haben wird. Die wird vielleicht ein Kopfproblem haben. Das ist vielleicht das, wo unsere Chance liegt, oder?
Ja, also ich habe ganz kurz, Ulf, ich habe ja vor einigen Wochen hier dieses Spiel Duisburg gegen Ferl geguckt und habe ja da schon gesagt, dass ich hoffe, dass wir ganz genau hingeguckt haben, wie man den SC Ferl empfängt. Ja, also da ist diesmal auch von unserer Seite auch ganz viel Mentalität wieder gefragt und ganz viel Wille und ganz viel Biss. Ich glaube, wie gesagt, klar, beide Mannschaften sind spielerisch unterwegs. Ob das jetzt der Platz bei uns im Stadion hergibt, nach der Woche mit viel Regen, werden wir auch sehen. Ne? Aber ich denke, wir brauchen diesmal zwei Qualitäten. Also neben dem spielerischen halt diese sogenannten Basics auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der könnte entscheidend sein im Spiel gegen SC Verl.
Wird viel über Lauf gehen. Aber das zerrt, wie Thomas schon sagt, der Rasen ist durch. Das regnet die Woche noch, Drainage hin oder her. Das läuft so schnell nicht ab. Der Rasen bleibt ja an sich schwer und tief. Und beide Mannschaften sind spielerisch unterwegs. Wir sind ja nicht Grätschen wie Aue jetzt, sag ich mal. Wir wollen ja alles spielerisch lösen. Verl genauso. Das wird ein sehr, sehr intensives Laufspiel von beiden Teams. Und ich denke mal auch, beide werden offenes Visier spielen. Das müssen wir echt schauen. Also ich denke mal, das wird sehr über die Kondition gehen bei diesem Spiel. Alleine durch den Rasen müssen wir uns nichts vormachen. Das wird ein entscheidender Faktor sein, gerade in Halbzeit 2, denke ich mal. Das ist so meine Vermutung.
Bin auf das Duell der beiden Zehner gespannt. Das ist so wirklich was mich so ein bisschen catcht. weil ich auch einfach auch so Ferl ist halt Ferl, aber ich bin auch totaler Fan von Berkantas. Also wenn man dem zuguckt, sagt man auch so, das ist auch so der, nicht der Mozart, sondern vielleicht so der Händel der Liga oder so.
Und er hat immer noch, hat er letztens ein Interview euch gesehen, letzter Spieltag, glaube ich, war das, da ging es gar nicht um Cottbus irgendwie, aber da hat er von sich aus, glaube ich, angefangen, dass er immer noch ganz interessiert Cottbus beobachtet. Cottbus sagt er klar als Gegner, ja, aber er meint, er hat eine gute Zeit gehabt in Cottbus, er erinnert sich immer positiv dran. Er hat immer noch ein Auge auf Cottbus, beobachtet alle Spiele und so weiter, unabhängig von der aktuellen Tabellensituation. Also deswegen, der freut sich auch jetzt zu kommen, klar.
Und uns geht's genauso und dann, du.
Wen haben wir jetzt schon? Bär? Tatz?
Ja, wir brauchen gerade schon den Kader für. Also es ist so wie das Kicker-Manager-Spiel, ne? So ein bisschen.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne.
Die Leute, die jetzt uns zuhören und am Überlegen sind, Leute, wir haben zweistellige Plus gerade am Wochenende auf online oder Ticketshop oder zwei Streifenstore oder sonst wohin. Kauft euch bitte Karten, unterstützt diese Truppe. Wir sind Tabellenführer, jetzt drei Spieltage hintereinander. Was wollt ihr mehr, Leute?
Ich glaube, der RBB zeigt das Spiel wieder nicht. Ich glaube, das war jetzt wieder eins, was die zeigen.
Nee.
Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, doch nicht.
Ich glaube, Aue war jetzt das Letzte, was sie gezeigt haben, ja.
Ah, okay.
Also wir das wäre natürlich gut. Wir haben noch keine Info darüber. Nee.
Ja, aber auch das ist doch kein Argument. Also ich meine,
für uns natürlich nicht, sitzen, aber ja. Es gibt so viele Leute, die dann... Ja. Und jetzt ist ja jetzt das Wetterargument fällt ja jetzt ganz weg. Da hat ja Ulf völlig recht. Also jetzt, wir kriegen ja wirklich richtig Frühling hier bei uns rein. Also insofern, nur Stadion ist dann live. Und da muss man eh sagen, bei so einem Spiel, auch wenn der Gegner nur Ferl heißt, aber das ist jetzt... ein ganz anderes Label, was die haben. Die haben super Saison gespielt. Die spielen tollen Fußball. Zumindest vor ihrer kleinen Delle haben sie das gemacht. Jetzt können sie gerne die Delle ja weitergehen. Die muss ja jetzt nicht aufhören. Ne? Also insofern, ich denke, das wird ein schönes Fußballspiel, bin ich mir eigentlich sicher. Nicht nur wegen der beiden Zehner, sondern auch so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spaß machen wird. Ne? Muss natürlich hellwach sein. Da musst du auch Spitzenmannschaft sein. Das Fehleragenda werden schnell bestraft. In dem Spiel geht das eher als gegen Aue. Da muss man schon sagen. Ja.
Aber und deswegen, also wir brauchen die Wucht des Stadions und ich bin aber guter Dinge, dass wir die haben werden. Also wir werden jetzt keine 19.000 haben, aber 14.000 vielleicht ist so mein Wunschziel, ja, dass wir so in dieser Richtung irgendwie enden. Und dann hat das Stadion schon, sag ich mal, eine Lautstärke. Ja, und absolut. Und ich meine, wir haben den Vorteil, gegenüber Aue jetzt, die jetzt uns zu Gast hatten mit 2000 Gästefans, dass wahrscheinlich aus der Ferler Gästefan-Ecke jetzt nicht so viel kommt. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie mehr als 200 Leute mitkommen oder so. Wir müssen es also selber regeln, das Stadion voll zu kriegen.
Das Gute ist auch vor dem Spitzenspiel aus meiner Sicht keine gelbe Karte, keine Gelbsperre. Wir haben ja, glaube ich, 3 Spieler, die Gelbsperre gefährdet sind.
Richtig.
Dass wir das nicht mit in dieses Spiel gezogen haben, das ist sehr gut. Müssen wir mal gucken, wie es danach aussieht. Aber dann vielleicht lieber jetzt die holen und in Stuttgart aussitzen als gegen Rostock. Nur so als Überlegung.
Aber wir wissen doch, dass wir jetzt nur noch gute Schiedsrichter kriegen, die da einen Überblick haben. Und wenn du dann eine Gelbsperre kriegst, dann ist das wahrscheinlich eine gerechtfertigte, aber es gibt sozusagen wahrscheinlich keinen, der sich nach 5 Minuten mit einer Karte Respekt verschaffen will und sagt, jetzt zeige ich halt mal den Pelivan gelb, weil mir gerade danach ist. Ja, na.
Haben wir noch ein Thema? Gibt es irgendwas noch auf der Uhr, was wir heute nicht besprochen haben in unserer Schwärmerei? Wir haben ja so lange geschwärmt hier heute, das war ja Wahnsinn, aber ich denke auch völlig zu Recht. Ich kann jedenfalls nichts finden, wo ich jetzt rummäkeln müsste. Gerade gar nicht, überhaupt nicht.
Ein bisschen, kleines bisschen. Aber ich will mal bei uns in den, auf unserem YouTube-Kanal, wir sind ja bei etlichen Kanälen zu hören oder hier zu sehen bei YouTube. Da hat letzte Woche der User der Ferler geschrieben.
Also ja, das passt,
ich nicht aus Ferl, er ist, glaube ich, woanders her. Ich weiß jetzt nicht, wo genau. Er hat das mal geschrieben. Schönen Gruß übrigens an alle, die dort Kommentare reinsetzen. Und er hat sich so ein bisschen aufgeregt darüber, dass wir 24 Minuten nur über das Tor, nicht gegebene Tor uns aufregen, aber Mannheim hatte doch. Lieber Ferler, wenn du dir den Podcast nochmal anhörst, ich habe es auch nochmal gemacht extra, deswegen, wir sind sehr wohl auf die Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu Ungunsten von Mannheim eingegangen. Also wir haben da nichts verheimlicht, nichts unter den Tisch gekehrt. Wir haben auch anerkannt 2 klare Fehlentscheidungen gegen Mannheim. Das haben wir alles zugegeben. Wir haben das auch erzählt darüber und dass wir natürlich über unser nicht gegebenes Tor als Energie Cottbus Podcast, als Energiefans natürlich uns mehr aufregen, das ist ja ganz normal. Das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache, dass wir natürlich die rot-weiße Brille richtig dick aufhaben mal. Aber wir sind, um das klarzustellen oder dem Ferler, schönen Gruß nochmal an dich, wir haben auch die Chancen oder die Fehlentscheidung gegen Mannheim haben wir auch kommentiert und auch zugegeben, dass Fehler waren.
Ich habe im ersten Moment gedacht, wenn hier jemand zuhört, der hat sich darüber aufgeregt, dass wir nur 24 Minuten darüber gemault haben, dass er das Tor nicht gegeben hat.
Ja.
Normalerweise, es ist doch ganz klar, was wir hier machen. Das ist doch hier kein neutraler Podcast. Also das darf man doch von uns gar nicht erwarten. Wir sind emotional involviert, dass der uns das Tor nicht gegeben hat. Darüber reden wir in 2 Jahren noch und regen uns darüber auf. Also insofern 24 Minuten, das ist doch Humor.
Und wenn man im Stadion schreit, ist es 11 Meter. Ja, und ich schreie auch nur
natürlich
einseitig. Ja, und ich sage mal auch, unser Trailer-Opener, weiß ich nicht, wie das heißt, ja, da sind die ersten Worte sind voll durch die Energiebrille. Und das bitte müsst ihr uns lassen und das lassen wir uns auch nicht nehmen und also einen neutralen Podcast, wo wir alles hier neutral bewerten und das darf man nicht verlangen, obwohl ich schon finde, dass wir sehr neutral sind. Also das ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie
Ja auch richtig, also ne, also das ist ja auch das, was ich glaube ich letztes drunter kommentiert habe, wenn wir sowas fordern wie ein Videobeweis oder bessere Schiedsrichter, dann heißt es ja nicht bitte nur Videobeweis für Energie Cottbus oder nur gute Schiedsrichter für Energie Cottbus, sondern es geht ja um die ganze Liga.
Das mag deine Meinung sein.
Ja, aber wenn ich sage, dass diese dritte Liga eine bessere Begleitung verdient hat durch den Verband und eine höhere Wertigkeit hat, als es zum Teil, als man das als Fan, was anderes sind wir ja als auch nicht, als Fan so wahrnimmt, dann geht mir das ja um die ganze dritte Liga.
Genau.
Und um jeden Verein. Und für mich ist das keine Experimentierliga, das sage ich nochmal. Dafür geht es um viel zu viel. Die Vereine betreiben einen riesigen Aufwand mit ganz viel Geld, was sie investieren, was sie kaum zurückverdienen können. Also ich wüsste nicht, mir fällt jetzt kein Verein ein, vielleicht jetzt von den zweiten Mannschaften der Bundesligisten mal abgesehen, dem es finanziell in dieser Liga irgendwie gut gehen würde. Weil selbst Rostock, die Erlöse aus dem Naderi-Transfer, da hatte ich gelesen, die benutzen die, um Verbindlichkeiten abzubauen. Also es ist nicht, dass die jetzt hier plötzlich 5 Millionen auf der hohen Kante hätten. Und so geht's jedem Verein in der dritten Liga. Das ist wirklich ein Existenzkampf von oben bis nach unten. Und deswegen muss man ganz einfach sagen, das muss man wertschätzen. Da muss man, wenn ich sage, dass die dritte Liga vielleicht sogar zur DFL gehört, weil sie da besser aufgehoben ist mit all diesen professionellen Strukturen aus Bundesliga und Zweiter Liga, dann geht es mir da nicht um Energie Cottbus, sondern es geht mir um die anderen Mannschaften mit, komplett.
Ja, ich habe das ja letzte Woche angesprochen, also wenn du jetzt dir die Vereine anguckst, also die meisten haben ja eine Vergangenheit in der zweiten oder gar ersten Liga, ja, das sind ja nicht wenige. Und eben genau dieser Punkt, dass du einfach Fanbasen hast und dass es Vereine gibt in der dritten Liga, die für ganze Regionen stehen, die für bei Hansa Rostock für ein ganzes Bundesland stehen. Das sind ja jetzt irgendwie keine Truppen, wie gesagt, wo man jetzt einfach mal hingeht oder Fan oder man Stadion besucht macht, weil man irgendwie gerade Langeweile hat, sondern da hängen ja, wie es bei uns in der Fanszene auch ist, ist es in den Fanszenen in Rostock, in Aachen, bei 1860, in Aue, in Osnabrück, also ich plus die anderen, ja, also wahrscheinlich bis nach Schweinfurt, ja, so, dass das, dass dort emotional die Leben der Fans an diesen Vereinen hängen, ja, also dass das, wenn man sagt, schreib die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben auf, bei ganz vielen wahrscheinlich auf als erstes dieser Fußballverein kommt. Und das zeigt doch schon diese Wichtigkeit dieser dritten Liga. Ja. Und dass es eben nicht nur zehn sind, sondern bei vielen in eben Tausende, die so denken. Ja. Aber ich habe noch Sim, was.
Würde ich mir wünschen, dass wir die dritte Liga verlassen. Ja. Auch wenn die so toll ist.
Ja, ja, wir gehen ja in die nächste tolle Liga, wo es ja auch so ist, ja. Und wo du dann ja in
ich möchte, nicht mehr, möchte gerne ins Olympiastadion fahren.
Ja.
Ja, ich meine, ja. Statt einem 20.000er Schnitt, den du dann irgendwie in den Stadien hast, oder wo du sagst, jetzt fahren wir zu einem Stadionort, also 20.000, da fahren wir halt in den Stadion, da sind 40.000, 50.000. Also das ist schon, das ist was, was man sich erträumt, ja. Auch wenn man jetzt nicht weiß, wie sportlich dann laufen wird. Das ist einfach, also ich gönn's, habe ich ja schon mal gesagt, ich gönn's diesen ganzen vielen jungen Energiefans, gönne ich diesen Aufstieg. Weil ich sage, ich brauch's nicht, ich hatte das alles, ja, und sage, okay, wir haben alles gesehen, wir können uns hier die Taschen vollhauen mit den alten Stories, aber ich gönn's einfach den ganzen vielen jungen Energiefans, dass die das einfach auch mal erleben, was wir schon durchhaben. Aber ich habe
noch was sagen.
Ja ich habe noch ein bisschen, ich wollte sozusagen noch mal auf was Nettes kommen. Und zwar, weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, die Flasche von Marius Funk.
Ja. Das ist ja so ein Interner, das darf ja eigentlich gar nicht passieren. Ne? Normalerweise sieht die ja keiner, weil die nimmt der ja noch mit. Ne? Und jetzt durch diesen Platzsturm, der ist natürlich genauso fluchtartig aus dem Tor raus und vergisst das Ding. Mhm. Und da ist natürlich was da unten drauf als allerletztes. Ich glaube, das ist ein Spaß, weil die kennen sich ja, die haben ja zusammen gespielt und ich glaube, das hat er da draufgeschrieben, einfach nur so für sich.
Es muss ein Spaß sein, weil natürlich gleich irgendwie ein Drittliga-Portal hat natürlich dann gleich mal geguckt und Malone verschießt sowieso. Malone hat, glaube ich, irgendwie in seiner Karriere konnten so irgendwie 10 Elfer oder so nachweisen und von denen hat er, glaube ich, 9 verwandelt. Also das war jetzt auch nicht, ist es auch nicht der, der irgendwie jetzt irgendwie kläglich die einen Elfer nach dem anderen verschießt. Ja, dementsprechend kann das nur ein Scherz gewesen sein. Und ich glaube auch, dass da kein böses Blut gibt, sondern wahrscheinlich sich Malone und Marius Funk wahrscheinlich längst ausgetauscht haben darüber. Ja.
Er hat ihm sogar die Flasche gezeigt.
Ach, er hat ihm die Flasche gezeigt, ja.
Das sage ich jetzt. Das behaupte ich einfach. Also 100%, also die, dadurch, das kennen sie, guck mal hier. Das ist so, also ich denke schon, also man muss ja auch immer dazu sagen, das ist ja etwas, und das jeder, der länger im Fußball unterwegs ist, der weiß das. Also hinter den Kulissen, in den Kabinen, Gängen und so weiter, klar, in der Emotion ist es immer was anderes. Aber die Spieler verstehen sich doch. Die sind doch, ich will nicht sagen, eine Familie, jeder hat sein Ziel, jeder hat sein, aber die schätzen sich doch wert und jeder, der mal mit jemandem zusammengespielt hat, da ist jedes Mal ein großes Hallo in den Kabinengängen vor dem Spiel und wie geht's dir und so weiter. Manche, die haben ja sogar noch jahrelang danach Kontakt, persönliche Kontakte, begleiten sich gegenseitig, gucken gegenseitig zu und so weiter. Es entstehen ja auch Freundschaften, die jetzt nicht an Vereinsfarben irgendwie hängen. Ne? Also insofern, da ist so viel Lockerheit auch zwischen den Spielern und das muss auch so sein, weil sonst kannst du diesen Sport gar nicht betreiben. Also es sind ja keine Gladiatoren, die jetzt hinter den Kulissen heiß gemacht sind und sich umbringen wollen auf dem Platz. Das ist es ja nicht. Ne? Klar, da draußen, jeder will gewinnen, das gehört dazu, das ist im Sport so. Ne? Wir haben auch andere Sportarten, großartige Rivalitäten, die sich aber dann, wenn das Tennismatch vorbei ist, auch sagen, was trinken wir heute Abend? Ne? Also sowas, das ist ja überall so in allen Sportarten. Ne? Und insofern kann man mit so einer Frotzelei auf der Flasche, glaube ich, auch ganz gut leben dann.
Absolut, absolut.
Aber es ist doch schön, es macht alles menschlich.
Alles nett, ja.
Das ist doch das Schöne. Nette
Story. Und eine schöne Mediengeschichte, die fangen sowas ein, ne? Die Kameras ausnahmsweise, weil die Flasche steht ja normalerweise sonst da gar nicht so ungeschützt. Ne? Und dann denkst du, was hat der da drauf geschrieben? Das kann ja nicht wahr sein. Da guck mal ganz unten, das gibt's doch nicht. Ja, aber schöne Geschichte.
Ja, absolut. Ja. Ich habe ja immer gedacht, dass jetzt so nach dem Spiel kommen die alle in den Käfig und werden eine Woche mit rohem Fleisch gefüttert und dann wieder rausgelassen. Ja.
Ja, wenn so. Ne, so stellt man sich's manchmal vor. Die hassen sich alle und nee, ist nicht so.
Nee. Ich kann mir vorstellen, also ich glaube, es gab mal irgendwie zwei Bundesliga-Trainer, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder sowas, die waren auch so dicke Freunde, die sind jedes Jahr in Urlaub gefahren und dann haben die natürlich auch irgendwann gegeneinander gespielt. Ich weiß gar nicht, Gladbacher Trainer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber das sind so die Sachen und das ist ja logisch, wenn du jetzt einfach in irgendeinem Verein bist und die wenigsten sind ja irgendwie ein Jahr irgendwie in einem Club, sondern meistens so auch mal 2 Jahresverträge und dann spielst du mit jemandem zusammen und hast dann mal eine Karriere von 10, 15 Jahren und dann triffst du die natürlich immer irgendwann mal im Profifußball, triffst du die immer mal wieder und hast ein Spiel gegen die und irgendwie sind sie damals miteinander ausgekommen, haben sich verstanden und sind Freundschaften entstanden bei dem einen oder anderen, aber zumindest der Respekt ist ja den anderen Leuten gegenüber da.
Das siehst du so schön bei diesen Traditionsturnieren, also wie dem Bretterknaller, ne? Also wie gut die alle miteinander klarkommen, ne? Also auch wenn die sich erbitterte Duelle geliefert haben während ihrer aktiven Zeit, aber hinterher, die sind einfach dankbar dafür, dass sie dieses Glück hatten, in ihrem Leben eine solche Karriere zu machen, in zum Teil ja Bundesliga oder sogar noch höher, Nationalmannschaft, Champions League, so, ne, dass man das einfach zusammen erleben durfte. Und deswegen, hinterher gibt's die Geschichten, da tauscht man sich aus, da freut man sich, dass man noch gesund ist und nochmal zusammen kicken kann. Ne, und da merkt man auch, was da eigentlich im Fußball und in anderen Sportarten ja genauso, ob das Turnen, Handball, egal was es ist. Ne, also das ist einfach, es ist immer am Ende ein gemeinsamer Nenner. Und das ist der Sport. Es geht um Sport. Es geht nicht um Leben und Tod oder irgendwie sowas, sondern es geht um Sport. Und das darf man manchmal an manchen Stellen auch nicht vergessen. Es ist leider auf den Rängen manchmal, da denkt man, da geht's um mehr, ne, als das. Aber es ist eben am Ende des Tages, man kann nicht Fußball spielen, wenn man einen Platz stürmt. Dann kann man nicht Fußball spielen. Und dafür ist man ja da im Stadion, um ein Fußballspiel zu sehen. Also jedenfalls ich.
Ja, es ist irgendwie, wie gesagt, ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass ich jegliche, ich sage mal, Art von Fansein akzeptiere, solange ich nicht irgendwie, sage ich mal, einen anderen belästige oder wie einschränke. Aber also wie gesagt, gibt ja die Fahnenschwenker, die Stickerkleber und keine Ahnung, die Allesfahrer und die Ground Hopper und was weiß ich, was alles gibt, ja. Ja, aber dann so ein Platzsturm, wo ich so sage, also es hilft ja niemandem, ja. Also ich meine, zum Schluss, die haben jetzt wahrscheinlich auch noch Konsequenzen zu tragen, kann ich mir gut vorstellen. Waren ja auch nicht alle vermummt, die da unten rumgetanzt sind. Aber da denke ich auch manchmal so, okay, also ich meine, ich helfe, also das sind doch auch Leute, die gehen doch wegen dem Fußball, die gehen doch wegen ihrem Verein, wegen ihrer Mannschaft dort ins Stadion. Und wir kennen das auch alle bei Energie. Wir gehen auch jahrelang für unseren Verein ins Stadion und nicht immer sind wir mit unserer Mannschaft zufrieden. Ja, also es gab ja auch Jahre, da hast du gesagt, ich bin Energiefan, aber mit der Mannschaft kann ich es gerade nicht viel anfangen. Ja, aber trotzdem boykottiere ich das doch nicht. Und das ist ja ein Boykott, der dort passiert. Also das hilft der eigenen Mannschaft ja nicht wirklich, wenn man da rumrennt und da irgendwie, sag ich mal, so ein Zampano macht. Und das ist sowas, was ich auch wirklich überhaupt nicht verstehe. Also gerade wenn es jetzt noch Leute dabei sind, die des Fußballwegens ja wahrscheinlich irgendwann mal ins Stadion gegangen sind und ihre Mannschaft unterstützen. Weil das machen sie ja so nicht.
Du sprichst gerade Sticker an.
Ja.
Ist das Zufall?
Nee, warum?
Letzte Woche.
Du hast doch wieder was aus deiner Feder, kommt doch wieder was.
Genau, ja. Die Sticker sind tatsächlich schon ausverkauft. Und die Leute.
Ich gar keine.
Ich habe es jetzt auch gerade nicht hier liegen, blöderweise. Also ich habe nichts vorbereitet. Nein, ja. Ich bin ja sozusagen auch also Energiefan und kann ja ein bisschen grafisch was machen und mich hat immer gewurmt, diese einige Sticker-Motive, sage ich mal, die immer so martialisch sind, die immer so dieses maskuline Hooligan, immer dieses Testosteron-gesteuerte und dumme, beleidigende Sprüche. Und da habe ich gedacht, da will ich jetzt einfach mal was dagegen setzen und habe einfach mal Zitate und Zitatgeber aus der Weltgeschichte rausgesucht, die ich sage mal, was Kluges gesagt haben, was man in den Kontext Fußball packen kann. Also einfach dieses Siegen, besiegt werden, kämpfen, Kopf oben behalten, so eine Sachen. Genau, und dann habe ich 4 Sachen gefunden und die sind offenbar gut angekommen. Also ich habe auch viel Zuspruch oder Nachrichten bekommen. Ach, gucke da.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, genau. Sehr schön, genau.
Ja, Mahatma Gandhi. Ja, cool. Und dann haben wir hier, da muss ich natürlich sagen, das ist natürlich eine hohe Kunst, dass da jemand drauf kommt. Ich komme drauf, weil ich bin in diese Schule gegangen, in die 4. Oberschule Bertolt Brecht. Den kann man jetzt gerade durchs Licht ganz schlecht sehen. Also das ist einer der größten Dramaturgen, Regisseure, Autoren, die wir hier in Deutschland so hatten in den letzten Jahren. Und dann haben wir noch Alexander der Große. Das ist dann schon ein bisschen martialisch, DG. Also, ne,
ja, aber der war ja eigentlich dafür bekannt, dass er ja Völker verbunden hat. Also der hat ja sozusagen mit den Persern, hat er seine Krieger mit den Persern verheiratet, weil er dieses Reich nicht eingenommen hat, sondern eben vereint hat. Und der Fritz,
Friedrich der Große.
Ja, ein Preuße musste natürlich dabei sein. Und klar, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, ist immer noch sein berühmtester Spruch. Ja, und
aber cool, genau. Coole Idee.
Ja.
Ausverkauft schon. Ei, da muss es doch bestimmt eine zweite Auflage geben.
Ich hoffe, also es wurde mir zugetragen. das hat mich total gefreut. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast hier sagen darf. Dass unserem Präsidenten diese Sticker auch sehr gefallen haben und er hätte gern welche. Und da musste ich leider über Umwege die enttäuschende Nachricht weiter vermitteln. Die gibt's leider nicht mehr. Und als ich aber das den Leuten gemacht habe, also ich habe die jetzt nicht selber gedruckt, sondern habe das in einem Fanclub in die Hand gegeben, weil die einfach, sag ich mal, eine viel bessere Möglichkeit haben, das, sag ich mal, irgendwie zu verteilen, zu verstreuen. Ich stelle mich ja jetzt nicht mit einem Tapeziertisch irgendwie auf dem Vorplatz und verkaufe Sticker. Ja, genau, aber die haben mir versprochen, dass es eine Nachauflage geben wird. Und
wir mit Ronny sind ja auch leer ausgegangen, Bede.
Ja. Ach ja, okay.
Also ich kann mir das zwar hier auf dem Handy angucken, aber...
Ja.
Also das Motto ist Stickern mit Niveau und das betrifft nicht nur die Motive, sondern hoffentlich auch bitte die Art und Weise der Anbringung, ja, der Sticker.
Ja.
Da würde ich mich freuen, dass die nicht, sag ich mal, irgendwie auf dem Verkehrsschild kleben, sondern, keine Ahnung, auf dem eigenen Auto, sag ich mal.
Zum Beispiel.
Mit
schön.
DD. Ja. Mit DD-Kennzeichen, wollte ich noch sagen.
Ja, Männer, was haben wir noch? Gibt's noch irgendwas oder wollen wir es erstmal aufs Spiel? Ja.
Kleines nur. In den Kommentaren bei YouTube wurde gefragt nach meinem T-Shirt von letzte Woche.
Ja.
Ich zeig's mal irgendwo da.
Ja.
Also mal komplett zu sehen. Gibt's ich hab's aus dem 2-Streifen-Store. Gibt's auch im Online-Shop, glaube ich. Und soweit ich weiß, gibt's Tolli und Panzer als Motiv.
Also, das ist ein offizieller. Weil
die Frage in den Kommentaren mal aufkam. Also einfach mal in den Online-Shop von Energie gehen. Da könnt ihr das finden dann.
Also einfach ein ganz normaler offizieller Fanartikel, den es über die Vertriebskanäle vom Verein gibt. Ist jetzt keine Conti-Ware, sage ich mal, sondern ja, okay.
Genau. Und so auch mal großes Dankeschön an alle Kommentare bei YouTube. Das ist immer schön zu lesen für uns. Geht runter wie Butter, müssen wir ehrlich sagen.
Ja. Ja, und, über 2000 schon wieder in der letzten Folge allein bei YouTube geguckt, ne? Das ist natürlich irre. Ich meine, die sitzen 3 Leute, die quatschen über Fußball gerade so, was ihnen einfällt, nicht? Das hat ja kein Skript hier oder wir arbeiten uns nicht in irgendwelchen Vorgaben runter oder sowas, sondern das ist ja alles spontan hier und wenn es da Leute gibt, denen das gefällt, dann finde ich das natürlich beeindruckend und bin da auch dankbar dafür, dass da so viele Leute zuhören. Meine Güte.
Das ist toll, genau. Und ich gebe mir auch jede Woche, wenn ich dann irgendwie mal die Zeit finde, Mühe, die Kommentare zu beantworten. Wir werden demnächst, haben wir auch eine Mailadresse, da kann man auch mal, wenn man irgendwie was Heimliches fragen will, was jetzt nicht irgendwie als Kommentar auftauchen soll, ja, Heiratsanträge für mich nicht, ja. Genau, das kann man uns dann per Mail schicken. Ich glaube, die E-Mail-Adresse veröffentlichen wir nächste Woche, wird es dann so sein. Da kann man dann auch mal, genau.
Schließen wir für heute. Freuen uns auf ein tolles Spiel gegen Ferl. Das ist die erste, nächste Aufgabe, die wichtig wird. Ja, und dann ist es natürlich, dann geht's Schlag auf Schlag. Ne, dann haben wir am Montag Gelegenheit, uns ganz schnell auszutauschen. Dann müssen wir das Stuttgart-Spiel quasi ein bisschen überspringen. Und dann reden wir wieder nach Rostock. Na, also wir sind ja eine englische Woche. Oder wir entschließen uns, eine Folge einzuschieben. Das haben wir noch nicht entschieden. Haben wir noch gar nicht besprochen, die Variante. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen.
Wir können doch einfach sagen, wenn wir wieder über 2000 Mal gehört werden, dann würden wir eine Zusatzfolge machen. Wir können auch mal bitte die Leute anspornen. Ja,
ja. Also, ne? Also nicht, aber nicht, dass du jetzt bremst, weil ich sagen, ja, dann extra weniger, dann müssen wir uns die nicht nochmal anhören.
Genau, ich würde sagen, um Gottes Willen, jetzt höre ich mir die Folge, jetzt mache ich die Folge sofort aus, aber nur wenn sie es jetzt hören.
Zu spät.
Ist es eh zu spät. Das ist wie dieses Lastenabo da. kommt jetzt gleich hinterher. Wieder nach über anderthalb Stunden. Ja,
da also sieht wenn ihr es bisher geschafft habt, dann lasst ein Abo da.
Genau, genau.
Hat keinen Sinn, jetzt nicht zu abonnieren.
Schon daran sieht man, dass wir keine Profis sind in diesem Bereich. Also im Marketing, also in der Selbstvermarktung, sage ich mal.
Schön. No. Ja, dann wünschen wir uns ein schönes Spiel. Sehen uns alle am Samstag im Stadion. Alex Knappe rennt da übrigens los. Der war heute bei uns im Studio. Der startet am Samstag vor dem Ferl-Spiel mit Lauzi auf dem Rücken. 500 Meter trägt er den. Und dann wird der 46 Marathons am Stück laufen. 50 Tage lang. Kennt ihr die Aktion? Ja. Der läuft von Cottbus bis nach Mallorca. Man hält, also ich muss sagen, Alex, wenn du die Strecke schaffst, musst du auch den Ballermann-Hit des Jahres landen, weil das geht gar nicht anders. Also Respekt, größter Respekt, ich bin mal gespannt. Also, 46 Marathons.
Aber der erste Huckepack-Gast, Lauzi, hat er sich zumindest überlegt, ich nehme mal die schwerste Hürde zuerst. Ich weiß jetzt nicht, wie leicht oder schwer es ist, aber allein vom Format her wüsste ich jetzt gar nicht, wie man diese Figur hochgepackt nehmen soll. Und 500 Meter, das sind ja schon mal irgendwie dreimal über den Platz.
Das ist ganz schön ein Stück.
Fünfmal praktisch, ne?
Boah. Also großen Respekt, ne? Aber das werden wir Samstag auch erleben. In dem Sinne, Männer, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.